Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zum großen AEW Dynasty Pay-Per-View Review. Mein Name ist Markus Gronemann und bei mir ist der David.
Hallo.
Ja, monatlicher Treff jetzt wieder nach längerer Durststrecke zwischen Dezember und März. Geht jetzt, glaube ich, wieder munter jeden Monat weiter. Jetzt erstmal auch bei uns mit MyAEW. Also muss auch sagen, hat gut funktioniert. Hab das ganze Ding dort live geguckt. Ich glaube, du hast es dann on demand geguckt. Also
ja. Da habe ich mich nur kurz erschrocken, weil vorher war das immer so, dass der Haupt-Pay-Per-View war ein Block und Zero Hour war ein Block. Und jetzt habe ich nur gesehen, so, wenn ich Pay-Per-View starten, steht da einfach Laufzeit 5 Stunden 20. So. Aber dann habe ich gesehen, war Zero Hour mit drin.
Das ist aber eine gute Info, weil ich habe es natürlich live gesehen und da waren es noch zwei getrennte Shows, die du auch getrennt, also Zero Hour war dann aus und du musstest dann wechseln, so wie das halt auch bei Fight oder bei Thriller AEW Plus war.
Ja.
Aber es ist gut zu wissen zum historischen Nachschauen, dass sie die Zero Hour damit reingepackt haben.
Ja, und auch Bildqualität fand ich brutal gut. Die fand ich besser als bei Thriller sogar und auch generell, ich musste halt die Zero Hour vorspulen. Vorspulen ist für mich immer sehr wichtig, klappte sehr gut. Und deswegen, also die App auf Fire TV Stick kann was, nehme ich.
Ausgezeichnet. Also dann habt ihr diese Service-Dienstleistung jetzt auch von uns bekommen. Ja, ganz kurz, 12. April, wir waren in der Rogers Arena in Vancouver, British Columbia in Kanada. Werden wir dann auch über den ein oder anderen kanadischen Wrestler natürlich sprechen da auf der Card. Die mittlerweile dritte Ausgabe von Dynasty und wir hatten hier knapp über 9000 Fans, die auch ganz gut Stimmung gemacht haben in der Halle. Und ja, Zero Hour hast du angesprochen und die Zero Hour ging eigentlich gleich mal ja mit einer Überraschung los.
Ja, also Alex, nee, was heißt Überraschung? Warum eine Überraschung?
Camille.
Ja, aber also zuerst war ja Alex und Marina, oder nicht? Habe ich mir gerade einen Teil weg?
Nein, zuerst war tatsächlich, also es war kurz die Intro.
Achso, das meinst du?
Ja, okay. René Paquette, Jeff Jarrett, Big Show, Paul White. Und dann haben sie gesagt, ja, es gab hier ein Backstage-Interview mit Willow Nightingale, die hier interviewt werden sollte. Und dann war plötzlich hier nach über 500 Tagen Camille da und hat sie verprügelt.
Ja, es tut mir leid, dass ich das durcheinander gebracht habe. Man muss auch dazu sagen, das war leider Gottes ein Sonntags-Pay-Per-View. Sollte man abschaffen, sollte man verbieten. Und ich habe gestern erst alles geschaut, also alles am Stück und dann reingeballert und ich wusste es halt die Reihenfolge nicht mehr ganz im Kopf. Deswegen tut mir leid, ich bin ein alter Mann, ich bin durcheinander. Du hast natürlich recht. Ja, Camille ist zurück und ich gebe zu, ich hatte sie vergessen. Also es war wirklich so vorhin, warte mal, oh ja, ach Camille, ja klar. Und dann legt sie sich direkt mit Willow an, zieht sich ja auch quasi durch die Show und das wird halt die erste Konfrontation richtig sein. Man kann ja mal das als Ganzes sehen, weil es gab ja dann mehrere Momente. Wie fandest du das denn? Also ich war jetzt so, ja, versuchte es cool zu sein, aber ich hatte so, emotional war ich jetzt nicht invested, weil dafür war sie einfach zu lange weg und auch vorher war ja nicht so, dass der Charakter richtig aufgebaut wurde, sondern eigentlich in dem Moment, wenn es aufgebaut werden sollte, hat sie sich verletzt.
Ja, also ich war in erster Linie tatsächlich überrascht. Also ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass wir die nochmal sehen. Die war ja als Bodyguard von Mercedes Moné zuletzt da und hat da ja nicht wirklich eine unglaublich gute Figur gemacht. Hat eine deutlich bessere Figur gemacht, fand ich, in Queen of the Ring, wo sie mitgespielt hat. Und wird jetzt auch, und vielleicht nimmt man da auch ein bisschen so den Hype mit, weiß ich nicht, wird ja auch oder ist ja auch Teil der neuen American Gladiators Staffel, die jetzt demnächst starten wird. Das hat man auch entsprechend erwähnt. Ja, wichtig, also vielleicht springen wir da ganz kurz nach vorne, ausnahmsweise, weil es tatsächlich ja kein großes Ding war. Die hatte dann auch das zweite Match, ein Squash gegen Big N, ging hier eine Stunde, Minute, nicht eine Stunde, eine Minute, 25. Und ja, hat sie natürlich hier gewonnen mit einem Torture Rack in so eine Powerbomb. Und ja, Willow Nightingale, die sie attackiert hat mit getapter Schulter, kommt jetzt zum Ring, wird versucht zurückzuhalten und wir haben dann gehört, diesen Mittwoch bei Dynamite Spring Breakthrough werden die beiden auch aufeinandertreffen. Also Willow Nightingale kann hier versuchen, sozusagen hier die dritte Wrestlerin bei ihrem Comeback, also nach Shida und nach Queen Aminata, kann sie jetzt versuchen, hier auch Camille zu besiegen. Das bekommen wir auf jeden Fall am Mittwoch und damit haben wir auch schon ein Zero-Hour-Match abgefrühstückt. Und jetzt kommen wir, glaube ich, das wolltest du sagen, zu Alex Windsor gegen Marina Shafir.
Ja, das können wir aber auch schnell abfrühstücken, finde ich. Weil es war für mich halt so kein schönes Match, weil ich fand nicht, dass die beiden den besten Flow hatten. Es sah manchmal ein bisschen hakelig aus. Ich bin kein Riesenfan von Alex Winslow, bin ich ehrlich, weil noch habe ich keine Connection zu ihr. Ich finde es halt im Ring ist so alles okay, aber das ist jetzt nichts, was ich sage, besonders. Marina Shafir ist halt eher besonders dahingehend, dass sie ihren eigenen Style hat. Und wir hatten in der Preview auch angesprochen, eigentlich muss Marina unbedingt mal gewinnen, weil jetzt auch die letzte Niederlage beim letzten Pay-Per-View war halt nicht gut. Und jetzt halt haben wir aber trotzdem predicted, ey, Alex Winslow wird halt gewinnen wahrscheinlich. Ist genauso gekommen. Aber weniger interessiert mich jetzt, was mit der Siegerin passiert, sondern vielmehr, was mit der Verliererin passiert. Weil ich finde, da muss man halt irgendwas machen, weil Marina funktioniert meiner Meinung nach.
Die funktioniert. Also das finde ich, das Match ging ja auch nicht wahnsinnig lang. Es ging knappe 9 Minuten und ging natürlich hin und her. Letztlich hat hier Windsor mit dem Big Pressure auch gewonnen. Marina Shafir ist das aber, also die ist ja nicht wahnsinnig traurig, die lacht eher, zeigt Winslow hier den Mittelfinger, geht aus dem Ring. Ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwas mit der Ronda Rousey Storyline macht oder ob das jetzt dadurch, dass Toni Storm ausgefallen ist, ob sich da was geändert hat. Also ich nehme mal an, Ronda Rousey werden wir vor dem 16. Mai, vor dem MMA-Kampf auch nicht mehr sehen. Ist die Frage, ob sie dann danach da ist oder ob es vielleicht noch irgendeinen ganz kurzen Promo-Auftritt oder ein Video gibt, nochmal um die MMA-Veranstaltung auf Netflix irgendwie zu promoten. Aber ich habe mir auch gedacht, also Marina Shafir mag ich eigentlich sehr gerne. Ich glaube, die funktioniert als Charakter oder könnte als Charakter auch weiterhin gut funktionieren. Und ja, da ist jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Werden wir mal schauen müssen in den nächsten Wochen, was da passiert.
Ja, muss was passieren. Aber ich fand für eine, das klingt kritischer als es ist, also keine Sorge, wird später besser. Ich fand die Zero Hour startete dadurch aber auch nicht so doll wie zuletzt, weil ich fand gerade, AEW hat es zuletzt richtig gut hinbekommen, dass die Zero Hours Lust auf mehr gemacht haben. Die haben dich unterhalten, die haben dich direkt zu einer gewissen Stimmung gebracht. Und ich finde, durch die beiden ersten Matches, also jetzt hier Alex Winslows Sieg und dann Camille's Squash, kam jetzt nicht unbedingt so die Stimmung rüber. Beim nächsten Match, springen wir einfach mal, Jack Perry gegen Mark Davis, war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, wow, ich bin komplett invested, ich weiß aber, ich kriege richtig gutes Wrestling.
Genau, und da ging es ja auch um den AEW National Title, den Jack Perry hier im März bei Revolution auch gewonnen hat. Und ja, die haben sich mal ein bisschen verprügelt, das war ganz gut.
Ja, nur, also es war nicht nur gut, es war sehr gut, weil ich finde auch Mark Davis hat seinen Platz gefunden. Ich bin weiterhin kein Fan davon, wie er die Buchse trägt, weil das sieht immer nicht so gut aus. Weil ich finde, Mark Davis könnte cooler aussehen, wenn er eine lange Hose hat. Aber so wirkt er halt immer ein bisschen Pampers-mäßig, weil er ist ein richtig guter Wrestler. Im Ring macht, ist absolut beeindruckend, gerade für so einen Big Man. Und er liefert richtig starke Matches ab. Nur ihm fehlt halt diese Ausstrahlung. Ich finde, ein Look gehört halt mit dazu. Wenn man so ein paar Sachen ändern würde, so ganz kleine Nuancen, könnte der halt richtig gefährlich und groß rüberkommen. Tut er so nicht. So hattest du halt Jack Perry, den Titel in der Zero Hour verteidigt. Sagt dann auch ein bisschen viel über die Wertigkeit vom Titel aktuell in der Position. Aber das Match selber, können wir nichts mal sagen, waren jetzt 8,5 Minuten, die Spaß gemacht haben, die locker flockig waren, wo aber auch klar war, Jack Perry wird das Ding trotzdem gewinnen.
Ja, also der wurde natürlich ein bisschen durch die Gegend geschleudert. Dann gab es einen Falcon Arrow auf den Apron. Dann gab es so einen Versuch, irgendwie Piledriver auszutauschen. Und Finish war eigentlich ganz gut. Da ist Jack Perry, hat da sozusagen hier so einen Bounceback-Lariat angedeutet und hat dann den Hurricane Rana draus gemacht und hat hier Mark Davis gepinnt. Also es war jetzt nicht so der dominante Sieg, sondern eher so der kleine, schlaue, ja, trickst das Powerhouse aus. Und ja, also Mark Davis bin ich auch ein großer Fan, war ich eigentlich schon seit Aussie Open Zeiten, haben wir auch in Deutschland bei der WXW öfter mal gesehen. Und der ist jetzt natürlich so ein bisschen im Schatten von Kyle Fletcher verschwunden, auch durch seine Verletzungspause. Dann ist sein neuer Partner natürlich jetzt wieder verletzungsmäßig ausgefallen. Vielleicht ein paar so Styling- oder Outfit-Tipps auch von Kyle Fletcher holen für den Look. Aber Mark Davis freue ich mich immer, wenn ich den auch im Ring sehe. Und ja, dann können wir auch gleich zum nächsten Match springen. Das war das letzte Match in der Zero Hour. Da ging es hier um die Women's Tag Team Titel, nämlich Divine Dominion, also Megan Bain und Lina Cross. Ja, hatten es hier mit Hirn und Maya World zu tun.
Ja, und ich war ein bisschen überrascht über die Planung für Zero Hour. weil die entsprach halt nicht dem, was man sonst gewohnt ist. Also es gab halt nicht dieses klassische Party-Match und Co. Es waren halt 3 Frauen-Matches von 4. Das ist auch eine krasse Quote. Und hier war die Ansetzung, wie soll man sagen, es ist eine Ansetzung, wo dir klar ist, wie das Ding ausgeht, wer gewinnen wird. Es ist einfach kein Mensch in der Halle, auch nicht der Popcorn-Verkäufer, wird denken, oh, vielleicht ja doch. Nein. Deswegen ist halt dieser Punkt Spannung dahingehend weg, was halt den Ausgang angeht. Aber eine gewisse Neugier als Fan, ja, wie machen sich die Champions? Aber das weißt du eigentlich schon, weil eher die Kontrahentin, dass die halt im Rampenlicht mal stehen, ein bisschen größere Bühne, mal dargestellt werden, wer sind wir, was können wir, wie wresteln wir. Und für das fand ich das halt cool. Das war jetzt kein Match, was sich vom Hocker gerissen hat, aber ich weiß jetzt, wer die anderen beiden sind. Und ich habe jetzt einen Eindruck davon, was die im Ring können. Und ich fand beide echt beeindruckend. Das sah gut aus. Das sah auch nach vernünftigen Tag-Team-Wrestling aus. Teilweise sogar spektakulär. Und dafür war es gut. Es war nur halt kein sauberes Match oder was mich gehypt hätte.
Nein, wir hatten da schöne Sachen. Also die haben auch gezeigt wirklich, was sie können. Da bin ich bei dir. Also so ein Doppeltopi nach draußen, Springboard Moonsault nach draußen. Also die durften da schon ein bisschen was zeigen. Und ja, also sind ein solides Team auch in der Tag Team Division. Also weiß nicht, ob die irgendwann mal die Titel gewinnen werden, aber mit denen kannst du schon vernünftig arbeiten. Also die könntest du auch, die haben wir ja bisher wirklich eher nur auf der Verliererseite großteils gesehen, die könntest du durchaus auch in der Women's Division mehr ein bisschen in der Midcard platzieren. Also das wird auf jeden Fall gut passen.
Ich meine, man geht ja auch den richtigen Weg. Wir waren ja anfangs ein bisschen skeptisch, was passiert, wenn es ein Frauen-Tag Team Belt gibt. Aber AEW versucht ja wirklich eine Division aufzubauen. Und den Ansatz gefällt mir. Und ich finde, die beiden, die haben auch in dem Match gezeigt, bei der Crowd hast du eigentlich ganz gut gemerkt, anfangs hatte die Crowd so, viel Lust haben wir nicht. Aber je länger das Match ging, desto mehr warst du halt dabei, hattest du halt Bock darauf. Und vor allen Dingen haben sie dich auf deine Seite gezogen. Also auf ihre Seite gezogen. Dass du halt wirklich sagst, okay, die beiden, die haben das Potenzial, die ganz gut als Babyfaces einstellen. Die sind halt körperlich nicht die beeindruckendsten, aber die haben halt diese sympathische Ausstrahlung, finde ich. Und ja, da ein bisschen, gibt's ein bisschen Storytelling bei irgendeiner Fehde oder so, da hast du ganz schnell die Code auf ihrer Seite und das passt. Und solche Teams brauchst du halt auch. Du kannst ja nicht nur Top-Teams, aber du brauchst halt vor allen Dingen Teams. Von daher war der Ansatz gut, war ungewöhnlich. Genauso wie für uns beide ungewohnt war, dass die Zero Hour nicht in den Pay-Per-View reinging vom Match her, sondern mal wirklich sauber geschlossen wurde.
Das stimmt, aber ist auch die Frage, also mit welchem Match hättest du das hier machen wollen? Die waren jetzt alle 4 nicht so, dass ich gesagt hätte, ja, die hätte ich lieber auf der Maincard gesehen, wie wir es ja in der Vergangenheit öfter schon hatten. Aber stimmt, und ich finde es auch nicht so schlecht, also wenn das irgendwie so das Gimmick wird, dass jedes Match irgendwie in den Pay-Per-View reingeht, wird es auch langweilig. Und ich finde, wenn man das bei manchen Matches macht, die man da entsprechend mitnimmt, dann passt das ganz gut.
Ja, definitiv. Und damit kommen wir zur Maincard und ich würde mal sagen, zu einem richtig dicken Banger, oder?
Ja, weil wir hatten nämlich hier, und das war ein Match, das ist ja relativ doch kurzfristig angesetzt worden, auch aufgrund ein bisschen der Verletzung von Kyle Fletcher, weil es hätte eigentlich Kyle Fletcher und Konosuke Takeshita sein sollen, die hier auf die Young Bucks treffen. Und ja, jetzt hat Don Callis das hier kurzfristig umgedreht, hat hier Okada und Takeshita zusammengespannt. Die waren natürlich beide nicht wahnsinnig begeistert, sozusagen hier das Michael Jordan-Pippen Tag Team, wo Okada dann auch im Vorfeld für sich beansprucht hat. Also er ist hier der Michael Jordan natürlich. Und Takeshita hat ja auch gleich vor dem Match, also noch bei Dynamite letzte Woche gesagt, er will eigentlich hier den International-Titel von Okada haben. Und da hat ja auch Don Callis gesagt, also jetzt müsst ihr mal zusammenarbeiten, aber im Mai bei Double or Nothing, da darf es dann natürlich, oder da kriegen wir dann auch dieses Match. Aber jetzt ging es gegen die Young Bucks, ja, 20 Minuten und das war auf jeden Fall ein Banger-Opener.
Ja, definitiv. Also du hattest ja hier auch, natürlich ist das halt klar, du hast diese eine Storyline, die halt ist, ja, Okada gegen Takeshita, was wird während des Matches passieren? Ich fand das gut vom Booking her, dass man halt gar nicht damit gespielt hat, sondern direkt von Anfang an, ey, komm, Handshake? Nö. Später schon. Und die Young Bucks hingegen haben halt, waren komplett fokussiert, direkt Vollgas gegeben. Also wirklich die ersten 3 Minuten war ein bisschen wie so ein Statement von, hey Leute, das hier ist unser Wrestling, bitte mal alle aufstehen und begeistert sein und sie haben halt begeistert. Also die ersten 3 Minuten haben die einfach nur abgefeuert und spektakulär losgelegt. Und das ganze Match, ich fasse das einfach mal zusammen, oder rede mal ein bisschen pauschal, weil du bist der Mann für die Details und ich kann mir die Details nicht merken. Aber ich fand das Match wahnsinnig unterhaltsam, es hat Spaß gemacht. Und Spaß ist nämlich der richtige Punkt, weil ich fand, man hatte wieder die richtige Portion Humor drin. Und vor allen Dingen, wie man diese Story Okada und Takeshita im Match, also gerade im letzten Drittel, letzten Viertel, eingebaut hat. Ich weiß nicht, wie es hier ging. Ich musste halt teilweise richtig lachen. Ne? Das war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, dann einfach so, ey, so habe ich so auch noch nicht gesehen.
Ja, absolut. Also das war, das waren schon ein paar lustige Spots, aber letztlich ging es natürlich, oder die Geschichte, die wir alle natürlich sehen wollten, waren, dass hier einfach Takeshita und Okada nicht zusammenarbeiten können, nicht zusammenarbeiten wollen. Gab es dann den sehr schönen Spot, wo sie sozusagen hier beide in Submissions waren und dann begonnen haben. Also das haben wir schon öfter gesehen, dass sich hier zwei Tag-Team-Partner gegenseitig sozusagen hier vom Abklopfen festhalten, sich aufstacheln, aber die haben halt begonnen, sich sozusagen in der Submission gegenseitig zu ohrfeigen, zu prügeln.
Also ja, und auch im Match selber haben die sich auch geprügelt. Also, wo du einfach denkst, die machen die Young Bucks fertig und dann so, die beiden stehen voreinander, ach, ist doch egal. Und dann geben sie sich die ganze Zeit links, rechts und ich musste so lachen, weil das habe ich noch nie gesehen, dass einfach mitten im Match die Teampartner sich gegenseitig auch noch vermöbeln und dann geht's wieder weiter.
Ja, also wir haben das gab es natürlich teilweise so, die WWE hatte das eine Zeit lang sehr gerne gemacht, so beim nächsten Main Event sind hier zwei Leute gegeneinander und bei Raw müssen sie nochmal im Tag Team koexistieren, aber nicht so wie die das bei Takeshita und Okada tatsächlich hier gemacht haben. Es gab natürlich auch wieder den Rainmaker, der dann eben nicht Matt Jackson, sondern Takeshita getroffen hat, also auch das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen. Und ja, interessant war eben hier das Finish. Also da soll es den Meltzer-Driver geben und Takeshita hält hier von außen noch den Fuß von Nick fest, das Bein, lässt dann aber los, dreht sich um, geht. Gibt es natürlich hier den Meltzer-Driver gegen Okada, der dann auch gepinnt wird. Und ja, Don Callis im Kommentar natürlich hier fassungslos und Takeshita dann noch mit ein paar Worten Richtung Okada verabschiedet er sich auch. Also ich glaube, den Takeshita Faceturn, den haben wir damit oder den kriegen wir damit auf jeden Fall.
Ja, er muss. Also der Mann ist für Höheres bestimmt und to the moon nehme ich auf jeden Fall bei ihm. Ich fand das Match brutal gut, bin ich ganz ehrlich. Da gibt es halt so beide Daumen nach oben, bei Nackter Kanone käme noch ein Daumen von unten. Das hat einfach nur Spaß gemacht. Das war wieder, Young Bucks sind für mich ist halt komplett subjektiv. Bitte nicht vergessen, das beste Team im Wrestling für mich. Ich habe am meisten Spaß bei Young Bucks Matches, immer Spaß. Und dieses Match hat halt zeitgleich noch diese andere Storyline und ich habe es so genossen, dass du als Zuschauer ja auch nicht für dumm verkauft wurdest, sondern einfach, es ist allen klar, was passieren wird, worauf es hinausläuft, aber dass die das halt so ja proaktiv quasi verkauft haben und im Match eingebaut haben, fand ich fantastisch. Auch das Ende, wie du halt richtig sagst, dieser Moment, wo dann Takeshita einfach sagt, von wegen, ach, weißt du was, mach die doch einfach platt, ist mir auch egal. Und das hat mir gefallen, auch Don Callis im Übrigen am Kommentatorenpult. Das ganze Match über, wenn man mal darauf achtet, was er die ganze Zeit gesagt hat, das war großartig zu hören, weil er eigentlich jeden Move versucht hat zu relativieren. So, nein, es ist gar nicht so, das bedeutet nur das. Und ach, das, macht euch keine Sorgen, die haben einen Fokus, kein Problem, dann hauen die sich zeitgleich. Also, ja, nee, das machen die ja nur, um sich wach zu halten und das machen halt manche großartig. Also, wie gesagt, alle Daumen nach oben, das hat richtig Spaß gemacht, war ein fantastischer Opener.
Ja, und also schließe ich mich an, habe ich auch nicht weniger erwartet von diesen Vieren. Und im zweiten Match waren eigentlich im Vorfeld, denke ich, mehr Fragen offen. Das war hier nämlich Ricochet gegen den, ja, nach knapp einem Jahr oder ein bisschen über einem Jahr zurückkehrenden Chris Jericho. Also der hat ja bei Dynasty letztes Jahr gegen Bandido sein letztes Match. Und der David hebt die Hand.
Ich hebe die Hand. Und
werde sich einbringen.
Bitte. Weil ich glaube, die Fans haben das noch nicht ganz verstanden. Also generell heutzutage Y2J zu schänden ist nicht gut, weil es ist nicht mehr Chris Jericho. Er ist nur noch Jericho. Weil auf dem Titanzone steht nur Jericho, auf seiner Liste war nur Jericho, auf seiner Jacke nur Jericho. Und er hat auch auf die Jericho-Chance reagiert, wenn nur Jericho ist. Also anscheinend ist das hier seine Persona, Jericho. Wollte nur darauf hinweisen, was irgendwie anscheinend bei manchen untergegangen ist. Weil er hat immer gerne eine andere Persona und das ist momentan seine.
Ja, es ist auch, ist natürlich die Frage, also wird es im Preview wahrscheinlich besprochen haben, ganz untypisch, also wir sind ja gewohnt, Chris Jericho, wenn er zurückkommt, wie du sagst, der hat dann immer eine neue Persona, er findet sich gerne neu, versucht immer neue Sachen und hat jetzt hier erstmals, glaube ich, seit langer Zeit mit der Liste auch wieder ein, ja, doch altes Gimmick aus WWE-Zeiten mitgenommen. Und also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich so den netten Veteranen Chris Jericho ganz ihm abkaufe. Also ich glaube, da wird noch was passieren. Aber was jetzt hier passiert ist oder was mich vor allem auch und dich und euch wahrscheinlich auch interessiert hat, ist, ja, wie tut sich ein Chris Jericho? Also der ist ja deutlich nochmal schlanker zurückgekommen, ist auf jeden Fall in sehr, sehr guter Shape. Also dafür, dass der die Mitte 50 jetzt schon geknackt hat. Irgendwas ist im kanadischen Wasser, obwohl er in Florida wohnt, weil bei Christian Cage ist es ja sehr ähnlich, dass die auf ihre alten Tage da noch sehr, sehr fit sind und natürlich auch die, ja gut, von so Leuten wie Lashley und Shelton Benjamin rede ich ja gar nicht. Aber ja, und abgesehen von der kosmetischen Shape, finde ich, hat er auch in dem Match sehr gut abgeliefert. Also hat er durchaus mal mit einem Ricochet gut mithalten können. Es war natürlich ein bisschen sicherlich auch Ricochet geschuldet, dass er da sehr gut ausgesehen hat. Aber da war auf jeden Fall nichts irgendwie von Ringrost oder hat sich betroffen und hat natürlich auch hier die You Still Got It Chance bekommen und hat dann auch gleich mal in die Kamera gesagt, ja, I never lost it, also ich habe es ja nie verloren. Nein, hat Spaß gemacht und ging auch knappe 20 Minuten und er hat auch die 20 Minuten auf jeden Fall gut durchgehalten.
Es war auch das beste Jericho-Match, wenn man jetzt die Pause abzieht, in Jahren gewesen, muss man einfach sagen.
Ich glaube, das letzte... Die Bandido-Matches waren sehr gut und also ich kann mich erinnern, beim ersten All-In gegen Ospreay war's ähnlich gut.
Ja, ich finde das hier wirklich noch besser. Also ich, vielleicht wegen der Konstellation. Ich weiß nicht, du hast halt manchmal Konstellationen, du merkst, dass das passt unfassbar gut. Oder es lag an Ricochet, weil bei Jericho finde ich, hast du trotzdem noch gesehen, diese Sachen, die du auch kurz vor seiner Pause halt gesehen hattest, dass mal ein Timing nicht ganz perfekt war oder so. Aber Ricochet hat das alles aufgefangen. Der hat sich den Allerwertesten weggearbeitet. Aber Jericho hat auch alle Moves sauber gemacht, muss man auch dazu sagen.
Ja, inklusive einem, das war wahrscheinlich einer der Spot des Abends, einen Codebreaker mit Air bei einem Shooting Star Press. Also das, ich meine, gehören immer zwei dazu zu so einem Timing, aber das hat schon sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, also ich fand ja auch, also du hast ja gesagt, das war so, alle waren neugierig deswegen. Es war ja auch Teil seiner Promo, was ich auch sehr sympathisch fand, dass halt der Promo halt thematisiert wurde von, ja, habe ich es noch oder habe ich es nicht? Habe ich Ringrost oder nicht? Also, dass man das quasi offensiv angeht, fand ich sehr klug. Und ich muss sagen, er ist auf jeden Fall in der besten Form der letzten Jahre. Also körperlich sah das toll aus. Von der Cardio her sah das auch gut aus. Er hatte sichtlich sehr viel Spaß, weil er hat unfassbar viel interagiert, sei es mit der Kamera, mit dem Publikum und Co. Olaf hat ja noch in der Preview angemerkt, dass ja die Reaktionen gering waren. Ich habe darauf hingewiesen, dass halt die Crowds von beiden Dynamites einfach grottig waren, muss man einfach sagen. Hier hast du es mal anders gesehen, das war ein Extrem, wirst du so nicht bei Dynamite haben, aber die Leute haben richtig Bock, die waren angeheizt, Jericho hat sie angeheizt auch, Ricochet hat seinen Teil dazu beigetragen und gebe zu, ich hätte es nicht gedacht. Es ist 2026 und ich muss sagen, ich hatte absolut Spaß beim Jericho-Match. Also das Ding war von vorne bis hinten nur positiv, genauso wie eine Sache, gleich Monolog vorbei, keine Sorge, die man Jericho weiterhin zu wenig irgendwie zuspricht oder anerkennt. Er hat sich, während er bei AEW ist, unfassbar oft hingelegt und wahnsinnig oft anderen Wrestlern versucht zu helfen, dass sie halt diesen Step weitermachen. War auch nur ein Teil der Promo, dass er versucht zu helfen. Und Olaf und ich als Smart Marks, wir waren natürlich absolut sicher, jeder war doch sicher, ja, Jerichos erstes Match, der wird gewinnen. Ende aus, Ricochet tut's nicht weh. Dass es hier anders kommt, spricht so unfassbar sehr für Jericho, das gibt es gar nicht.
Also ich glaube auch, dass es nicht mehr notwendig hat zu gewinnen. Und ich glaube aber immer noch, da wird eine Story dahinter sein. Also Ricochet war natürlich ein super erster Gegner, erstens mal im Ring, genau das Richtige, also der auch alles, was vielleicht bei Jericho vielleicht nicht mehr ganz so funktioniert hätte, aber ich hätte nichts gesehen, sehr gut hätte ausgleichen können. Und ist natürlich ein fantastischer Heel, hat auch seine zwei Flankies, also Flankies ist gut gesagt, seine zwei Hünen an seiner Seite, die auch eingegriffen haben. Wir hatten ja zum Beispiel hier einen Walls of Jericho, wo er eigentlich getappt hätte, wo dann Aubrey abgelenkt wurde und Tor Leona hat hier Ricochet zu den Seilen hingezogen. Bitte, du wolltest...
Es gab eine Situation, ich bin sofort fertig, aber eine Situation, da musste ich echt schmunzeln. Da war Jericho an der Ringseite und sein Arm hing raus und Tor Leona hatte anscheinend seinen Einsatz, aber hat ihn verpasst. Und Jericho die ganze Zeit mit der Hand von wegen so, bitte greif meinen Arm, greif doch bitte meinen Arm, der Referee guckt gerade nicht. Und das war lustig. Jetzt wieder, Entschuldigung.
Ja, nicht so. Da gab es beim TNA Pay-Per-View, der am Tag vorher lief, gab es einige solche lustige Szenen, wo sich teilweise Leute selbst aus dem Ring rausgeworfen haben, weil der andere ihre Einsätze verpasst haben. Aber andere Promotion, andere Geschichte. Genau, und wir hatten ja, also das war schon ziemlich gegen das Ende hin, diese Walls of Jericho. Dann gab's, ja, Tor Leona hat sich hier nochmal Jericho angegriffen, wo Audrey nochmal abgelenkt war. Dann gab es hier einen Shooting Star Press von Ricochet für einen Two-Count, wo eigentlich alle dachten, okay, das ist jetzt hier so kurz vorm Ende, Two-Count, jetzt wird Jericho hier, was auch immer, Walls of Jericho oder Codebreaker oder den Elbow, irgendwas wird es jetzt geben. Aber gab's nicht. Tor Leona ruft hier noch Ricochet, mach doch den Finisher von Jericho. Und Ricochet pinnt hier Chris Jericho mit dessen eigenen Lion's Halt, den Jericho übrigens auch vorher im Match gezeigt hat. Und ja, Ricochet und The Demand feiern und Jericho verliert hier in seinem Return-Match.
Ja, und wir Fans gewinnen. Weil du hast einen Ricochet, der finde ich, also ich mag dieses Stable. Ich mag Demand als Stable. Irgendwie haben die was. Das funktioniert bei mir. Letztens hat mich Sarah irgendwann auch dann mit den Fingern so begrüßt. So, hey. Und ich finde, Ricochet hat den Sieg auch verdient. Also beziehungsweise es hilft dir ja. Du wirst halt gestärkt. Zeitgleich hast du jetzt durch die Situation bei Jericho, dass er halt verloren hat und keiner rechnet damit, hat er zum einen erstmal gezeigt, er hat den Ring raus abgelegt. Zeitgleich kannst du aber auch die Geschichte erzählen. Ich denke so, oh, vielleicht kann ich es ja doch nicht mehr. Also du kannst halt jetzt sehr viel erzählen und ich als Fan möchte jetzt bei deiner Arbeit wissen, was passiert ist mit ihm. Weil das ist ja eine Situation, die nicht so üblich ist, dass wenn halt so ein richtig großer Name so ein Comeback feiert, wie oft haben wir dann erlebt, dass jemand nach einem Jahr Pause zurückkommt, der wirklich einen großen Namen hat, und dass er dann verliert, das erste Match. Das gibt's eigentlich nicht. Und deswegen ist das halt so interessant, also derart.
Ja, also das gibt's in den USA oder bei dem Wrestling, das wir meistens gucken, tatsächlich nicht. Wo es das schon gibt, wo das ein bisschen auch Teil der Story ist, das ist in Japan. Also bei New Japan ist das regelmäßig passiert, dass wenn Leute nach einer längeren Pause, nach einer längeren Verletzung zurückkommen, dass die dann ihr erstes großes Match auch verlieren. Was man dann so ein bisschen erzählt mit, naja, es ist ja logisch, die Person war ja verletzt, die war länger nicht da, die muss erst wieder reinkommen und hat halt irgendwo einen Fehler gemacht. Oder es war halt die Kondition noch nicht da oder die Verletzung noch nicht ganz ausgeheilt und die verlieren. Aber das ist so ein bisschen ein sehr, also wenn sie nicht Teil von der größeren Story ist, dann ist das hier so ein bisschen sogar der japanische Ansatz gewesen.
Aber warum auch nicht?
Ich glaube, dass da irgendeine Story dranhängen wird. Also ich glaube nicht, dass Jericho da unreflektiert verliert. Und wenn es nur ist, aber das ist jetzt reine Spekulation und glaube ich nicht. Wir hatten ja, haben wir wahrscheinlich auch im Magazin vielleicht gehört, gab jetzt die Situation, dass TNA einige Wrestler abgezogen hat, die gegen AEW-Wrestler bei diversen Indie-Shows auch am WrestleMania-Wochenende hätten antreten sollen. Und da haben wir jetzt bei der Magic Mark Hitchcock-Show, hätte es ja hier geben sollen, Ricochet gegen Liam Slater. Dann wurde Liam Slater abgezogen von dem Match. Und jetzt gibt es hier ein Six-Man mit Ricochet und der Demand gegen Mike Bailey, Kevin Knight und Michael Oku. Und nicht, dass ich es hundertprozentig glaube, aber ich sehe vielleicht eine ganz kleine Chance, weil ich weiß, dass Jericho und Oku oder dass der gern mit Oku auch arbeitet. Also das wäre doch eine schöne Überraschung, wenn hier unangekündigt bei so einer Mania-Indie-Show vielleicht sich in Chris Jericho einmischt. Weil das wären genau diese Art von Schlagzeilen, die auch ein Jericho gern mag, die AEW gerne mögen, so von wegen, okay, TNA sind quasi die Buh-Leute, die haben hier ihre Leute abgezogen. Aber schau mal, erstens mal, wir haben hier den Main Event gerettet, nämlich mit einem AEW-Match. Und dann gibt es vielleicht noch einen überraschenden Jericho-Auftritt. Kann ich mir vorstellen, wird nicht schlecht zu der Situation passen. Aber schauen wir mal, ob das eine Mutmaßung ist oder ob ich ein Prophet bin.
Also ich traue es auf jeden Fall Jericho zu. Ich muss mir auch sagen, du hattest ja auch vorhin einen Punkt genannt, der mich als alten Mann auch irgendwie getriggert hat, dass er halt ein Gimmick zum ersten Mal benutzt oder recycelt, was er halt schon mal hatte. Er hat ja auch selber in der Probe gesagt, er ist 10 Jahre alt. Was aber zusätzlich hinzukommt, mir kommt es halt ein bisschen vor wie so ein Go-Home-Gimmick, weil wenn ich mir den Titan-Zone anschaue, der Schriftzug, der erinnert doch sehr stark an sein Debüt, also das erste WWF oder WWE, je nachdem, wie man sagen will, Gimmick. Und ich glaube, man könnte hier so jetzt in diesem letzten One, ich behaupte jetzt einfach mal, das ist ein letzter One, vielleicht ist auch nicht, so eine Mischung aus allen Charakteren, die er hatte, sehen, weil eigentlich mag er das ja auch gerne, mit sowas zu spielen. Und ich bin vor allen Dingen wirklich gespannt, was man da halt vorhat, weil ich fand zum Beispiel auch die Promo vor Dynasty richtig unterhaltsam. Und wenn es halt so ein Chris Jericho ist, anstatt wie bei Learning Tree und so Co., das macht halt auch Spaß. Und wenn er nicht in jeder Woche wrestelt, weil jede Woche ein Match von ihm möchte ich nicht unbedingt sehen, dann wäre das halt genial. Und wenn er halt gut eingesetzt wird, ist das ein Riesengewinn und den haben wir eigentlich nicht kommen sehen, weil jeder ging davon aus, ich auch, dass er halt nicht mehr wiederkommt. Jetzt ist er wieder da und interessant wird sein, wie man ihn einsetzt. Pass auf, jetzt kommt eine Mega-Überleitung. Genauso wie wir seit Jahren darüber spekulieren, wie man Darby Allin richtig einsetzt.
Genau, der war nämlich hier im Match und vielleicht ein ganz letzter Satz von mir noch zu Jericho. Man darf auch nicht vergessen, der ist ja auch sozusagen hier im Zweitberuf Rockstar. Und was machen Rockstars sehr gerne? Die machen natürlich dann auch so, ja, Abschlusstouren, wo sie nochmal ihre Greatest Hits vor allem spielen. Also kann natürlich auch sein, dass jetzt Jericho, egal ob es jetzt hier wirklich der allerletzte Run ist oder nicht, aber dass er damit sagt, das ist vielleicht mein letzter Vollzeitvertrag, den ich irgendwo unterschreibe für mehrere Jahre. Und vielleicht ist das so ein bisschen auch sein Ding, dass er sagt, dann kriegen die Fans halt auch nochmal so ein bisschen die Greatest Hits hier bei der letzten großen Tour. Ist nicht unmöglich. Und ja, Greatest Hits von Darby Allin sehen wir regelmäßig, beziehungsweise der bekommt, jetzt kommt meine Überleitung, die Greatest Hits natürlich regelmäßig am eigenen Leib zu spüren. So natürlich auch hier gegen Andrade. Und das war, das war natürlich nicht nur irgendein Match, sondern es ging hier natürlich, es war ein Number One Contenders Match. Das heißt, der Sieger würde oder sollte hier der nächste Herausforderer auf den AEW World Championship werden.
Ja, und wir waren uns ein bisschen uneins, weil ich bin, seit es AEW gibt, ist wirklich so, erster AEW-Podcast, habe ich davon gesprochen, dass ich Darby Allin cool finde und irgendwie der was hat. Und da bleibe ich dabei und ich bleibe auch dabei, dass der irgendwann Champion wird. Die Frage ist halt nur dieses Jahr oder nächstes Jahr und da stellt man sich halt jedes Jahr diese Frage. Und in diesem Match ist so vieles, was so gut ist für mich persönlich, weil einfach Darby Allin, du hast ihn jetzt wieder in diese Regel geholt, dass er halt ein potenzieller Kandidat ist für einen Champion-Belt oder zumindest darum kämpfen kann. Andrade genauso. Du hast generell, das habe ich in der Preview gesagt, ich möchte es aber hier nochmal loben, weil das ist halt eine ungewöhnliche Situation, die du selten hast, die ich aber sehr, sehr gerne loben möchte. Du hast zeitgleich viele Wrestler, die zeitgleich gesagt haben, ich möchte diesen Titel haben. Und anstatt, dass du halt in diesem Main-Event hast, mit so, nur 2, 3 Leute und das war's dann, sagen alle zeitgleich, jetzt möchte ich ihn haben. Und das finde ich halt super und das gefällt mir. Und dieses Match hat das eigentlich unterstrichen, was mir momentan so gut gefällt. Weil ich hatte Angst, dass es ein Standard-Darby Allin-Match wird. Sprich, er kriegt drauf, leidet und leidet sehr viel und liegt halt nur am Boden. Ich finde, das Match war ein anderes und das Match hat auch gezeigt, wie cool Andrade eigentlich im Ring ist und wie cool Darby Allin auch sein kann. Und die haben mich viel mehr mitgenommen, als ich erwartet habe. Jetzt nicht wegen der Brutalität, sondern ich war wirklich emotional dabei, wo ich mir dachte, ey, das macht mir Spaß. Also bevor ich zu Details komme, ich wollte erstmal allgemein sagen, wie fandest du denn allgemein, wie war deine Vorfreude oder Einstellung zu diesem Match?
Ja, es war ein interessantes Match, weil ich weiß nicht, ob wir das schon in irgendeiner Form mal bekommen haben mit den beiden. Und ja, also Andrade funktioniert halt im Gegensatz zum WWE-Comeback zuletzt extrem gut. Also der darf zeigen, was er kann. Das Gimmick, der Charakter funktioniert, also dieses Gigolo-Gimmick mit den weiblichen Fans. Und ja, und Darby Allin ist halt einfach das so ein Stehaufmännchen, der aber natürlich trotzdem hier was weiterbringen will. Und bei der Story bin ich bei dir, weil es ist ja eigentlich unlogisch im Wrestling, also in fast jedem Titelprogramm ist natürlich ein bisschen hier hausgemacht und Suspension of Disbelief und muss ja auch so sein. Aber in der Regel gibt es immer einen Herausforderer, der oder die möchte unbedingt den Titel bekommen, bis halt zum Titelmatch, dann wird halt entweder gewonnen oder verloren. Und meistens ist die Person dann wieder mit ganz was anderem beschäftigt und dann kommt der nächste Challenger. Und jetzt hat man hier ja mal wirklich das so positioniert, dass wir gesagt haben, mehrere Leute, was ja auch logisch sein sollte, also eigentlich soll es ja keinen einzigen Wrestler in der Promotion geben, der nicht den Anspruch hat, er möchte gerne um den größten, um den World Title antreten oder um irgendeinen anderen Titel. Und jetzt hat man das zuletzt halt mit einem Darby, mit einem Hangman, mit Omega, mit Andrade, die alle gesagt haben, eigentlich will ich diesen Titel haben. Und die jetzt sozusagen hier auch nacheinander und teilweise auch parallel das Ganze versuchen. Und jetzt hat man halt hier auch gleich schon mal für den nächsten Shot gesagt, also wir wissen zwar noch gar nicht, wer am Ende der Show Champion sein wird, wird es MJF sein, wird es ein Kenny Omega sein, aber wir wissen bereits, wer wird hier der Nächste sein, der um diesen Titel herausfordert.
Ja, und ich finde auch, was besonders gut ist oder was mir besonders gefällt, ist auch die Situation, dass halt jeder der Protagonisten, die Lust haben auf diesen Titel oder gesagt haben, ich hole mir diesen Titel, eine andere Motivation hat. Also ich weiß von ungefähr jedem Wrestler grob zumindest, was ist deine Motivation? Und ich weiß von Kenny Omega, warum bist du in dieses Match reingegangen? Ich weiß von Darby Allin, ey, alle sagen die ganze Zeit, du bist nicht für das große Ding gemacht, aber ich muss es mir beweisen, oder vielleicht haben sie ja recht, andere Motivationen. Von Andrade, von der einfach zeigen will, von, ey, ich bin viel besser, als ihr denkt, ich bin der Beste. Voller Arroganz, alles klar, gib her. Und ein Swerve, der halt sagt, ey, ich brauche das Ding. Und warum braucht er das? Und das gefällt mir sehr gut. Und dieses Match, um zum Match zu kommen, weil es ja eine Review, keine Preview, kein Laber-Podcast, auch wenn ich das gerne mache, das hat das eigentlich unterstrichen. Weil ich finde, diese Charaktere waren in diesem Match so unfassbar gut dargestellt. Und Darby Allin, der im Grunde genommen von 0 auf 4000 gestartet ist, der einfach sagt, ich habe zwar keine Waffen hier, aber mein Körper kann auch eine Waffe sein. Und ich schleudere mich halt einfach gegen alles, was nur sein kann. Und das zog sich das ganze Match über. Auch als er dann dachte, wir gehen nach draußen, die Treppe hoch und ich kann ja hier mal einen Dropkick machen, auch wenn mein Rücken danach kaputt ist, weil ich lande ja auf den Stufen. Er ist halt einfach der Charakter, man kennt ihn ja eh, der halt sich nicht schont. Aber hier passt es halt noch mehr zu dieser Motivation, wegen, er hat ja gar keine andere Wahl. Weil alle sagen ja, du bist nicht für das große Ding gemacht. Und er muss alles benutzen, was er hat. Und wenn es halt seine Gesundheit ist, das ist seine Waffe. Andrade hingegen ist halt technisch und von der Kraft her unfassbar beeindruckend. Hat aber dafür auch dann nach den Moves wieder diese Arroganz auch gezeigt. Dieses, seht her, Leute, ich bin überlegen und seht her, wie gut ich bin. Und dieses, wie gut ich bin, dieses Spiel mit dem Publikum oder halt mit den Fans oder Onlyfans, die draußen sind für ihn, das spielt er ja super, auch mit dem Hose ausziehen, wo dann alle abgehen. Er zelebriert ja quasi sich. Und diese beiden Charaktere waren im ganzen Match von vorne bis hinten zu lesen. Und das fand ich fantastisch.
Genau, also beides von dem, was du gesagt hast, nämlich hier, ich zelebriere das mit den Fans und Darby Allin, der sich nicht schont, also es war für mich eine Schlüsselszene, als Andrade hier beim Selfie steht, bei der jungen Dame und dann kommt hier sozusagen hier ins Bild geflogen mit einem Coffin Drop nach draußen Darby Allin.
Also ja, und
so, ich mache mich zwar kaputt, aber ich mache dich auch kaputt.
Ich glaube, das ist halt der erste Teil, ist so, ich mache auch mich kaputt. Hätte er Andrade nicht getroffen, wäre er einfach mal mit dem Hinterkopf voll auf die Kante geknallt. Heftig, aber ja, du sagst es richtig, es sind halt mehrere Moves gewesen, wo Darby außerhalb des Kamerabildes auf einmal reingesprungen, reingefallen, reingeflogen kam. Während Andrade halt dieses Kamerabild ja auch sucht. Und mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich war überrascht, dass Darby Allin halt eben nicht so dieses Standard-Darby Allin-Match hatte, wo er so leiden musste. Natürlich musste er leiden. Aber er hat halt gekämpft. Dieser Kämpfer.
Genau, er war halt in dem Fall, also natürlich ist er verprügelt worden, aber er war jetzt nicht irgendwie der Crash-Test-Dummy, der irgendwo dagegen runter, durch irgendwelche Dinge durch. Hat dann zwar ein bisschen aus dem Mund geblutet, aber für ein Darby Allin-Match war das auch erstaunlich unblutig. Gab auch jetzt keine großen Waffen oder sowas. Jetzt natürlich außer jetzt da, ja, Guardrails, Stufen, Stiegen, solche Dinge. Aber ich glaube, es gab nicht mal einen Tablespot oder sowas, wo jemand durchgegangen ist. Also ja, und Ende war auch sehr schön. Also Andrade will hier seinen Reverse DDT zeigen. Und ja, dabei Allin im Prinzip mit den Füßen die Seile hoch und flippt hier in ein Last Supper. Und es gibt einen überraschenden Pin. Das heißt, Darby gewinnt. Darby ist neuer Nummer 1 Herausforderer auf den Titel. Und ja, wirklich interessant eigentlich, was nach dem Match passiert ist, weil Andrade natürlich zunächst ist er hier geschockt, frustriert, steht aber dann auf und ist sozusagen hier ein würdiger Verlierer. Man reicht Darby Allin die Hand, gibt er noch keine Attacke, hebt auch seine Hand und lässt ihm hier sozusagen seinen Moment. Also die Don Callis Family ist jetzt ein bisschen unterwandert von ehrenhaften Leuten, die sich da wohl auch demnächst mal lossagen werden. Und Andrade wird, glaube ich, auch so over, wie er ist und so gut, wie das Gimmick funktioniert, der wird natürlich hier auch als Babyface, glaube ich, sehr gut funktionieren.
Ich glaube auch, aber hier auch wieder schönes Storytelling, weil das hat man jetzt wirklich seit zig Wochen, dass Don Callis mal auch Sachen entscheidet, wo dann Andrade einfach sagt, ey, was soll denn das gerade? Aber sich trotzdem nur nicht dagegen stellt. Ich finde auch, die Position kann auch gerne erstmal bleiben. Also das halt innerhalb der Don Callis Family ist, eigentlich wird er ausgebucht. Eigentlich ist er auch ein arroganter Winzer. Aber auf der anderen Seite ist halt auch ein unfassbarer guter Sportler und Ehrenmann. Und als Ehrenmann schüttelt man die Hand und ich fand, das hat alles gepasst. Ich fand auch das Finish perfekt dafür, weil es eben nicht dieses, ja, Einrollen war, sondern einfach, es war eine kluge Leistung und eine spektakuläre Leistung von Darby Allin. Aber auch nur, weil er halt gesehen hat, ich habe gerade diesen einen Moment. Hätte er zu lange gewartet, hätte er es nicht geschafft. Das Match hat mir das gezeigt. Andrade wäre eigentlich knapp besser gewesen als du, aber du hast es einfach einmal richtig clever gemacht, Kollege. Respekt. Und er hat ja schon angekündigt dann im Nachgang, dass er jetzt direkt bei Dynamite, warum man das macht, weiß ich nicht. Ich finde das furchtbar, bei Dynamite seine Chance einsetzen will.
Naja, ich glaube, das macht man vor allem, weil es seine Heimatstadt ist oder zumindest die Stadt, in der er ja zum Wrestler ausgebildet wurde, in der Schule von Buddy Wayne in Everett, Washington. Und ich glaube, da wollte man einfach diesen, also du hättest es sonst natürlich hier bei Double or Nothing machen können. Aber wahrscheinlich hat man sich dazu entschieden, dass man sagt, man nimmt das mit hier wirklich in der Heimatstadt vor heimischem Publikum. Und ja, entweder macht er das Ding und gewinnt und holt sich hier in der Heimatstadt den Titel. Oder er hat halt zumindest hier gesagt, also ich möchte hier vor meinen Freunden, meiner Familie, den Leuten, die mich da kennen, dieses Match bestreiten. Ist beides möglich. Und zu Andrade, also du kannst natürlich hier die Geschichte auch weitererzählen, weil die Geschichte war ja, also Andrade hat gesagt, ich will ja diese ganzen, ich will hier kein Geld von MJF, ich will hier nicht irgendwie Leute kaputt hauen, ich will eigentlich selbst den Titel. Und ja, jetzt hat er hier den Titelshot eben nicht bekommen und hat sich auch aktiv, weil natürlich hättest du, und da wird wahrscheinlich, denke ich mal, auch eine Szene mit Don Callis auf uns zukommen, wo er ihm halt sagt, ja, du bist doch bezahlt worden, warum hast du denn nicht nach dem Match den Typen noch verprügelt? Wo er halt vielleicht sagen kann, das interessiert mich alles nicht. Geld habe ich genug. Ich wollte den Titelshot. Ich habe den Titelshot nicht bekommen. Also was soll ich sonst noch machen? Ich war im Prinzip fertig. Und warum soll ich den Typen, der besser war als ich in dem Moment, warum soll ich sozusagen hier meine Wut an dem auslassen? Und da kannst du die Geschichte schon wieder ein bisschen weiter erzählen auch.
Ja, definitiv. Bei Andrade wird man hat es auf jeden Fall bei Andrade jetzt gerade etwas geschafft, was eigentlich sehr gut im Wrestling. Er ist jetzt erstmal aus dem Title Picture raus durch die Niederlage. Also er muss sich jetzt wieder das wieder verdienen. Aber vom Standing her ist er bei mir im Hinterkopf als Fan, alles klar, das ist halt ein Main Event Kandidat. So, also kannst du den halt immer wieder reinwerfen, brauchst du halt einen kurzen Aufbau und schon akzeptiere ich als Fan das emotional, dass er halt da oben mitspielt. Bei Darby Allin, ich verstehe den Ansatz, warum man es macht. Das Problem ist nur, Vorsicht, das kann jetzt sehr schlecht altern. Dadurch ist es halt klar, dass er es halt nicht machen wird, weil so wenig Tage dahinter, kein Aufbau oder sonstiges, sondern einfach so, okay, bei Dynamite hast du deine Titelchance. Weiß ich als Fan, wieder, es kann sehr schlecht altern, weiß ich natürlich, was passiert, er wird verlieren, schade, wieder gescheitert. Ich finde es ein bisschen schade dahingehend, weil du eigentlich jetzt auch hättest sagen können, ey, wir bauen jetzt ein paar Wochen eine Geschichte aus Richtung Double or Nothing und mal gucken, irgendwie kann auch noch ein anderer involviert sein, aber seit Darby Allin zurück ist, ging ja alles in diese Richtung, dass du sagst, okay, er muss irgendwann seinen Title-Shot kriegen, dann erzählen wir bitte jetzt auch die Geschichte. Weil es nicht nur den Weg dorthin mit den Zweifeln, sondern jetzt, wo er es einmal in den Händen hat, jetzt hat er die Chance, gib mir ein bisschen mehr, weil ich glaube, dann ist mehr Money drin, aber nichtsdestotrotz, ey, ich will nicht meckern, das war das dritte Match im Haupt-Pay-Per-View, also auf der Main-Card, und das war der dritte Banger. Der hat mich komplett mitgenommen und hatte richtig Spaß. Und als Überleitung, oh, wie kreativ, beim nächsten Match hatte ich auch richtig viel Spaß.
Ja, und es war ja auch ein Storytelling-Match. Ging hier um die Tag-Team-Titel der Männer, FTR, also Cash Wheeler und Dax Harwood, gegen Adam Copeland und Christian Cage, die ja auch ihr Comeback bei Revolution hatten. Und ja, gab ja auch in den letzten Wochen einen schönen Aufbau, inklusive einem Christian Cage, der sehr detailliert darüber gesprochen hat, was er so mit der Familie von FDR angestellt hat.
Man möge bitte daran denken, wie alt die FDR-Wrestler sind und dann halt überlegen, wie alt dann die Mütter sein dürften.
Ja, aber Christian Cage ist halt ein creepy Bastard.
Ein Asshole. Ja, aber wie du sagst, das war Storytelling und ich mach mal einen ganz kurzen Monolog, dann kannst du richtig viel reden. Das war für mich Storytelling in nahezu Perfektion, weil es so ein FTA-Match haben das oft so, dass ich die erste Minute denke so, ach, wird nicht so doll, ist so standardmäßig. Und je länger das Match geht, desto spannender und dramatischer wird es. Und das war hier so und das war richtig gutes Storytelling. So, jetzt du.
Ja, also ging auch 21 Minuten das Match, also die haben sich auch für ihr Storytelling entsprechend Zeit genommen. Ging natürlich sehr oft oder sehr lang auf die verletzte Schulter von Christian Cage, die man ja auch in der Vorwoche noch entsprechend verletzt hatte. Adam Copeland, der dann auch hier blutet, also auch das natürlich vor heimischem Publikum noch ein bisschen mehr Dramatik reinbekommen. Und waren hier natürlich auch, ja, Favoriten. Ganz klar auf den Titelgewinn, natürlich auch hier zu Hause in Kanada, genauso wie in Chris Jericho. Aber, ich glaube, da kann man schon mal vorgreifen zum Ergebnis, ähnlich wie in Chris Jericho, haben die hier nicht gewonnen. Das war sogar ein sauberes Finish. Also es gab hier die Shatter Machine mitten im Ring gegen Adam Copeland, also nicht mal jetzt irgendwie ein Finish, wo man sagen kann, okay, da haben sie irgendwie betrogen, da war Stokely irgendwie im Weg, da hat der Referee irgendwas nicht gesehen, sondern das hat sich angefühlt wie das Ende der Fehde eigentlich. FTR können sich hier entsprechend durchsetzen und wir haben hier nicht den erwarteten Tag Team Titelgewinn der beiden bekommen, daheim in Kanada, wo wir ja eigentlich fast, also das war für mich fast ein feststehendes Ergebnis, dass die gewinnen werden, aber haben wir hier nicht gesehen. Aber du schüttelst den Kopf und hast eine ganz andere Meinung.
Man möge die Preview gehört haben. Das Match, also das Finish, war exakt so, wie ich es... Oh Gott, bin ich gut. Ich muss mich mal selbst loben, sonst habe ich nichts. Genauso, wie ich es vorher gesagt habe. Und es hat mich sehr glücklich gemacht, weil es gibt mir Hoffnung. So, warum, erkläre ich jetzt. Wenn es so ist, wie ich denke, macht AEW gerade etwas unfassbar Kluges, weil beim letzten Pay-Per-View, was haben wir da gesehen? Die Young Bucks gegen FTA. Und FTA hat klar gewonnen. Also es war jetzt nicht so, sondern es war ein klarer Sieg. Young Bucks, raus. Abgefertigt. FDA, weiter noch mehr Ego, noch mehr breitere Brust. Jetzt kommen Cope und Cage. Da machen sie exakt das Gleiche. Sie haben dieses Team, wo man sicher war, wie bei Young Bucks, waren wir auch damals sicher, die werden gewinnen, abgefertigt und geschlagen. So, und was haben wir dann jetzt? Wir haben noch ein bisschen Zeit bis All-In. Was könnte man jetzt bauen? Unsere Prediction war, ja, warte mal, das ändert ja nichts an den Titelambitionen, die halt Cope und Cage haben und den Titelambitionen, die die Young Bucks haben. Was wäre denn, wenn beide Teams ihre Ambitionen haben wollen, aber FDA halt sagt, nee, wir haben euch beide besiegt. Man kann alles machen, dass sie gegeneinander kämpfen, es gibt einen Unentschieden oder dass sie sich gegenseitig in die Quere kommen. Auf jeden Fall muss es halt irgendwie hinbekommen, dass FDA, Cope und Cage und Young Bucks alle drei miteinander gerade irgendwas zu tun haben, damit man bei All-In hingehen kann und den alten Mann David sehr glücklich machen kann, indem man sagen kann, hey, wir machen nicht nur ein großartiges Match, wo Cope und Cage meinetwegen gewinnen können, sondern ein Dreier-Match, und zwar das Match, was Cope und Cage erfunden haben, weil die kommt mit einem Stuhl raus, die Young Bucks kommen mit der Leiter raus und FDR mit dem Tisch raus. Und dann habe ich das Match, was ich einfach nur sehen möchte, bei All-In. Und es würde alles Sinn machen, was man hier gemacht hat.
Das kannst du natürlich machen und du kannst natürlich die Story, das stimmt, entsprechend aufbauen, dass vielleicht sogar hier FTR sagen, also wir besiegen euch hier nicht nur wir haben euch jetzt eh schon dominant besiegt in regulären Matches, jetzt besiegen wir euch auch noch in euren Specialty-Match und du kannst sogar noch irgendwie die Stip dranhängen, dass halt Cope und Cage sagen, wenn wir es nicht gewinnen, dann ist das jetzt unser letztes Match. Also das stimmt schon, du kannst das entsprechend, wenn du willst, groß aufbauen, das Ganze.
Man könnte sogar, also ich weiß nicht, ob es so ist, man kann auch einfach sagen, das ist eine Situation im Match gewesen. Es gab einen kurzen Moment, wo Stokely und Dax Harwood ein Problem miteinander hatten. Beziehungsweise Stokely hatte ein Problem und Dax Harwood war sehr sauer auf ihn. Man könnte auch sagen, oder so booken, dass Stokely am Ende derjenige ist, der die FDRs einfach in dieses Match reinbuckt, als Manager unterschrieben hat, obwohl sie ihn, sich eigentlich von ihm trennen wollten und er einfach also das letzte Rache einfach gemacht hat oder sonst was. Oder es deswegen knallt, kann ja alles sein. Also auf jeden Fall, ich finde es gut und ich hab, das war auch mein Prediction, weil ich einfach denke, wenn du diese Art Match machen möchtest, musst du FDR stärken bis zum geht nicht mehr. Und das schaffst du nur, indem sie halt clean oder fair gewinnen, sportlich gewinnen. Und das haben sie gemacht. Sie sind das beste Tag-Team des letzten Jahres, offiziell gewählt worden. Sie haben die Titel. Und jetzt haben sie auch noch die beiden größten Teams geschlagen. Die sind quasi on top. Eigentlich kann nichts mehr passieren, aber genau dann muss der Fall kommen. Und nochmal, um zum Match zu kommen, wie man das gemacht hat. Erstmal war es richtig schön zu sehen. Cope und Cage haben es im Ring einfach drauf. Ende aus. Also ich glaube, so ein Gespür kannst du halt nicht verlernen im Alter und das siehst du einfach. Beide sind fit, beide können ihre Einsätze, beide können Spannungen, Drama aufbauen. Es war kreativ, es war richtig stark und bitte gib mir mehr davon und bitte gib mir mal in diese Dreierkonstellation. Jetzt musst du sagen, du hast recht, ich möchte das auch und wir kriegen das auch. Beruhige mich.
Also es klingt auf jeden Fall wie ein Plan, den man machen könnte und ich hätte auch nichts dagegen, das in dem Setting zu sehen.
Ja, dann nehmen wir das doch. kurz und knapp abgehakt, nehmen wir das und wir freuen uns einfach auf ein fantastisches Money Match. Und jetzt, wie machen wir die Überleitung? Hast du eine gute Idee?
Die Überleitung war eigentlich nochmal ein Segment. Also wir haben hier noch Willow Nightingale Backstage gesehen. Also wir haben hier die offizielle Challenge bekommen hier für das Camille-Match am Mittwoch. Und dann hatten wir sozusagen hier auch noch die Wachablöse. Also Brian Danielson hat jetzt hier am Kommentar übernommen für Nigel McGuinness. Und ja, das ist schon meine Überleitung, weil Excalibur hat dann im Laufe des Matches, also die nächsten beiden Kontrahenten, die hatten ja beide sozusagen hier Einfluss darauf, dass auch die Karriere von dem Brian Danielson beendet wurde, zumindest wie es mit Stand heute aussieht. Und das war natürlich Will Ospreay, mit dem er sich natürlich ein absolutes Killer-Match geliefert hat und sich da natürlich so verausgabt hat, also dann hier ein bisschen, Will Ospreay hat das nicht beabsichtigt, aber ein John Moxley hat das entsprechend schon beabsichtigt, aber bei dem Match sind wir ja noch gar nicht an der Stelle.
Bin gerade verwundert. Musst du aufschreiben, musst du Olaf sagen.
Ich hab's. Nein, das passt schon. Also es war ja hier die Übernahme von Brian Danielson. Aber das Match Ospreay gegen Mox gab's erst ein bisschen später.
Ja.
Jetzt habe ich schon ein bisschen was erzählt, was hier auch Storyline im Kommentar war. Nein, was es jetzt gab, war nämlich hier Match Nummer 5 auf der Maincard, nämlich das TNT Gauntlet Match. Also der Titel, Kyle Fletcher ja mit einer Knieverletzung musste den Titel abgeben. Wir wussten, dass hier Jumper und Rouge die ersten beiden Leute im Ring sind. Und wir hatten insgesamt, das können wir zumindest schon sagen, bis zum Finish waren dann insgesamt 10 Leute in dem Match. Und ja, sprechen wir kurz über das Match und dann auch über den Sieger. Und dann möchte ich gerne wissen, ob das jemand war, den du im Zettel gehabt hättest dafür.
Ja, also zum Beispiel selber, ich bin ein Riesenfan von Casino Gauntlet Match, weil ich mag die Stipulation einfach. Ich mag vor allen Dingen, wenn man das halt im Match selber sieht, also dass halt es Wrestler gibt, die das Ding schnell beenden wollen. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Start war cool. Man kann aber auch dann sagen, da gab es halt, es ist so wie so ein Rückwärts-Royal Rumble für mich. Und entsprechend gab es halt immer wieder mal Segmente, wo du halt im Ring gesehen hast, der steht vor denen, dann alle oh, oder halt zu dritt, dann alle oh. Es gab allerdings halt zwei große Sachen, die halt über den ganzen standen. Das war halt einmal, dass die Death Riders reinkamen, und zwar in der Überzahl, also nach und nach. Erst Pac, dann Daniel Garcia, dann Wheeler Yuta. Das ist dann halt schon etwas, was das ganze Gefüge ändert. Auf der anderen Seite hattest du dann halt aber auch ein anderes Team drin. Das war halt Speedball und Kevin Knight. Speedball war jemand, auf den ich insgeheim ein bisschen gehofft, getippt habe, wo ich einfach dachte, ey, könnte es sein. Allerdings muss man dazu sagen, ist Kevin Knight halt eher ein Kandidat, der aktuell oder zuletzt ja sehr viel gepusht wurde. Das hast du ja gesehen. Also das ist, wenn er halt ein Mainman gecatcht hat und welche Siege er davongetragen hat, das ist halt schon ein eindeutiger Push. Deswegen, Spoiler, er hat schon gewonnen. ist das jetzt nicht so mega überraschend. Was man daraus macht, muss man halt sehen. Ich fand das Match unterhaltsam, war allerdings nicht so der Mega-Banger, lag aber auch daran, dass da halt auch gefühlt kein richtig großer Name dabei war. Wo du dachtest, oh, da ändert sich was, sondern es war halt sehr viel, ja, Leute, die halt keine Story gerade haben.
Ja, und vor allem, du hattest doch nicht so die ganz großen Überraschungsnamen, wie wir es teilweise ja schon hatten. Also, wir können es kurz durchgehen. Ciampa und Rouge waren die ersten beiden. Dann kam Bandido dazu, dann kam hier Mike Bailey, dann kam Clone, dann kam Pac, dann Daniel Garcia, also da hat man dann schon mal zwei Death Riders im Ring. Anthony Bones ist dann noch dazugekommen, dann als Nummer 9 Kevin Knight und als letzter Wheeler Yuta. Das heißt, Death Riders waren hier zu dritt entsprechend vertreten. Und ja, was wir auch hatten, wir hatten zwischendurch schon mal in ein bisschen Chaos hier Mike Bailey und Kevin Knight, die sich doch auch gegenübergestanden sind, die sich auch einen Staredown geliefert haben. Und wo ich mir vorstellen kann, also das sind ja auch im Continental Classic aufeinander getroffen, wenn ich mich recht erinnere. Und die kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch ein Match gegeneinander um diesen Titel abliefern werden. Und für Kevin Knight war es natürlich ja ein gutes Comeback. Also die haben ja bei Collision, also am Mittwoch wurde es aufgezeichnet, am Tag vor dem Pay-Per-View wurde es ausgestrahlt, Collision, wo sie hier gemeinsam mit Mystico, also Jet Speed, die Trios-Titles verloren haben gegen die Dogs. Und am sozusagen hier Kayfabe nächsten Tag oder zumindest ein paar Tage später hat er sich hier dann seinen ersten großen Singles-Title bei AEW geholt. Hat, also auch mit dem UFO Splash, mit dem Standing Moonsault, hat er hier Daniel Garcia gepinnt. Und ja, ist auf jeden Fall jemand, glaube ich, auf dem man große Stücke hält bei AEW und glaube ich auch jemand, der das Potenzial hat, so ein bisschen auch die Zukunft und die nächste Generation der Wrestler da zu verkörpern in den nächsten Jahren.
Ja, definitiv. Also gerade im Ring vom Charisma her oder Micwork fehlt mir da halt noch sehr, sehr viel. Hier hat man irgendwie das Finish ganz gut gemacht, dass halt sein Teamkollege ja quasi so gesehen mit involviert war, ungewollt, aber er war halt mit involviert. Auf ihn ist er auch drauf gelandet. Das passt. Mal schauen, was mit Kevin Knight passiert. Wir haben ja eh mal gesagt, dass der TNT-Belt fühlt sich halt ein bisschen an wie früher der Intercontinental-Belt, der halt dafür da war, diesen Next Step zu machen. Und deswegen ist die Platzierung nicht verkehrt. Es hängt es nur davon ab, was man damit macht. Auch das Match, genauso, war nicht verkehrt. Es waren 21 Minuten, vergingen wie im Flug. Viel passiert, gab ein paar sehr beeindruckende Spots und man hatte Laune gehabt. War jetzt aber auch nicht so das Ding, das mich jetzt von der Couch weggeballert hat.
Naja, du kannst natürlich die Geschichte auch gut erzählen. Also Mike Bailey hat ja das dann sozusagen hier vom Apron aus noch beobachten müssen, hier den Pin. Und wenn du das machen willst, du kannst es natürlich hier als zwei Freunde machen, hier irgendwie den sportlichen Wettkampf. Vielleicht machst du da auch sogar das erste Match in die Richtung. Und Mike Bailey könnte sich ja dann gegen ihn wenden, könnte quasi sagen, also ich bin ja hier eigentlich Kanadier, ich hätte hier eigentlich den Titel gewinnen sollen.
Den kannst du nicht als Heel machen. Mike Bailey geht nicht.
Doch, das geht. Also ich habe den schon als Heel gesehen. Der schaut zwar aus wie so ein freundlicher kleiner Junge und hat so ein bisschen ein Babyface, aber der kann schon ein ziemlich bösartiger Hund auch sein. Also ich habe den teilweise in Heel-Rollen schon woanders gesehen. Und also mit seinen Kicks und seinem Stil, das funktioniert grundsätzlich auch als Heel ganz gut.
Bin ich gespannt, aber du hast jetzt mir eine Überleitung geliefert. Da kann es sein, dass wir komplett konträr gehen. Ich denke, Olaf wird wahrscheinlich das ähnlich gesehen haben wie ich. Jetzt kommen wir zum Punkt, wo halt jemand als Heel nicht so gut funktioniert, wie man sollte, und zu meinem persönlichen Downer des Pay-Per-Views.
Wirklich?
Absoluter Downer.
Okay.
Das war Tekler gegen Jamie Hayter, Women's World Championship. Das Problem ist halt einfach, es ist ein Zusammenspiel aus vielen Problemen, die zu etwas führen, was halt nicht so einfach für Wrestler selber ist oder für Wrestlerinnen. Du hast mit Jamie Hayter eine Wrestlerin, die mal ein richtig gutes Standing hatte, die aber seit dem Comeback eigentlich auf der Suche nach sich selber ist oder nach der Connection mit der Crowd. Mit dem jetzt dem Team, was sie halt da bauen, das könnte funktionieren, braucht aber Zeit. So, und dann kommt sie aber mit ihren 70er-Jahre-Dress raus und momentan gibt es einfach keine Connection zur Crowd. Ist einfach so. So, im Match ja, aber so halt als Charakter, nee. jetzt wurde sie halt Tekla hingestellt, wo du weißt einfach vorher, wie das Ding ausgeht. Es kann keine Alternative geben zu diesem Ausgang. Tekla wird halt verteidigen. Also hast du die Spannung da schon mal weg. Und bei Tekla ist das Problem, seit sie den Titel hat, funktioniert sie halt nicht. Das ist, du siehst es an der Crowd Reactions, das ist echt nicht doll, weil das Problem ist halt einfach, es ist kein, und Olaf wusste auch, was ich meine, kein konsistenter Charakter. Du hast sie eigentlich mal gebracht, debütieren lassen als so diese so kleine Kampfmaschine, die halt einfach wegballert, die dazu psychopathisch ist. Jetzt macht sie das auch, aber zelebriert unfassbar lange und fängt teilweise an zu tanzen und zu lächeln und dieser Charakter ist halt nicht konstant und ich weiß auch jetzt momentan nicht, wofür die steht. Und dieser Title Run bislang, oder der Champion Run von ihr, der ist nicht gut. Und dieses Match litt halt komplett unter allen diesen Bezügen und dazu, dass es gar keinen Flow gab. Also Sarah war sehr kurz davor wegzunicken und ich konnte es halt verstehen, nicht weil das halt komplett schlechtes Wrestling war, sondern einfach, weil es nichts gab, warum ich invested sein sollte. Es war halt keine Flüssigkeit da drin in diesem Aktionen, sondern zwischen den Aktionen gab es immer wieder elendig lange Pausen. Beide haben immer wieder auch nicht so sauber gewirkt. Es sah einfach nicht rund aus. Und beim, hast du auch gemerkt, Finish ist halt durch, du hörst, wer gewinnt und Publikum sagt, ja, passt, höflich, geht so. Also das war, nee, da muss man dringend arbeiten, dass Tekla, die sehr viel mitbringt, funktioniert.
Okay, also ich zum Charakter von Tekla, das habe ich mir schon ein bisschen hergeleitet, weil sie war natürlich entsprechend aggressiv am Weg zum Titelgewinn und jetzt sozusagen, jetzt hat sie hier den Titel und für mich ist das jetzt so, jetzt schaltet sie sich ein bisschen in den Modus um, ich habe das Ding ja schon, ich muss es ja nicht mehr gewinnen, ich muss es ja nur irgendwie halten. Und du hast das auch gesehen, also hier beim Finish war hier eine O'Connor Roll, wo sie auch ins Seil gegriffen hat. Das heißt, für mich ist das auch so ein explizites, ich gewinne den, also ich verteidige den Titel explizit dadurch, dass ich auch unfair bin, weil ich muss ja niemanden beeindrucken, ich muss ja niemanden irgendwie beweisen, dass ich das Potenzial habe oder dass ich eine Chance verdiene, sondern ich habe das Ding ja schon. Und kann jetzt hier ganz, ganz locker mit irgendwelchen unfairen Methoden gewinnen, weil das Schlimmste, was ihr passieren kann, ist, dann wird sie halt disqualifiziert und behält den Titel trotzdem.
Das Problem ist, es ist ja nicht mal das Unfaire. Das Unfair, das passt ja dann noch. Aber du hast in diesem Match ja eine Story erzählt, die mir halt nicht in die Birne kam, weil Jamie Hayter war im Grunde genommen der Darby Allin. Sie hat kassiert und lag unfassbar lange auf dem Boden, wurde unfassbar langsam wieder hoch. Schlägt Tekla, ich habe es nicht verstanden, weil Tekla ist halt sehr klein, natürlich ist sie eine Kampfmaschine, wird so dargestellt, aber Tekla kassiert halt 3-4 harte Treffer von Hayter, zählt es no-mäßig, also komplett no, und macht dann eine einzige Aktion und hey, Jamie Hayter, die ja, deren Gimmick ja ist, dass sie halt ja so viel Kraft hat, fiel jedes Mal um. Und es war halt, die Rollen waren vertauscht und es passte halt nicht zu dem, was du eigentlich siehst, auch wenn du dann sagst, so, sie macht nur das, was nötig ist, ja, aber es ist halt, warum muss sie auf einmal Macarena tanzen. Es ist so schwierig. Also ich fand halt die Art des Storytellings in diesem Match, das ist nochmal subjektiv, wenn das einer super fand, kann ich komplett auch damit d'accord gehen, passt. Aber wir fanden es strunzlangweilig und das ging viel zu lang, die 17 Minuten, das war echt, nee, das war für mich ein Downer. Und das ist einfach, ich mag Tekla, ich finde optisch von ihrer Art her bringt die super viel mit, aber sie ist mir halt gerade auch absolut egal.
Ich weiß nicht, ob der Tanz nicht vielleicht auch so ein bisschen der Mercedes-Tanz sein könnte. Also die hat ja auch gesagt, sie wird hier demnächst wieder zurückkommen. Und das war ja von Mercedes die große Geschichte, dass die hier nie den World Title der Frauen gewonnen hat, sondern halt TNT-Title und auf der ganzen Welt alles mögliche andere. Aber an dem ist sie bisher gescheitert. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Match sein wird, das wir dann bekommen werden irgendwann. Demnächst. Nach dem Match auf jeden Fall hier, also ich glaube, die nächste Challenger, Alex Windsor, kommt hier noch raus, protestiert auch beim Referee bei Stefan Smith und sagt, ja, sie hat gesehen, ins Seil gegriffen. Der hat es aber nicht gesehen, kann jetzt dann sozusagen hier auch nichts mehr ändern. Und Tekla hat ja auch im Nachgang beim Scrum gesagt, also ihr ist das natürlich ganz egal, ob ihr Jamie Hayter nochmal kommt, ob Alex Windsor kommt, ob sie Chris Deadlander nochmal bringen, sie wird sich halt alle sozusagen hier besiegen.
Vor allen Dingen, es hilft ihr ja nicht. Du zählst quasi gerade die drei Wrestlerinnen im Roster auf, die wenigsten Publikumreaktionen erzeugen. Das ist so, Tekla braucht unbedingt eine Kontrahentin mit Charakter, mit Ausstrahlung, die halt connected. Sie braucht das unbedingt. Das halte ich für wichtig, weil sie ist halt richtig gut. Aber sie braucht halt eine vernünftige Fehde. Wenn du jetzt noch eine Alex Windsor reinwirfst, die einfach auch jedem Strunz egal ist aktuell, das wäre nicht gut. Also mit Mercedes gehe ich komplett mit. Ich sehe halt auch Mercedes bei All-In. Im besten Falle, dass sie halt gegen Tekla kämpft. Aber du musst halt Tekla aufbauen. Das kriegst du halt nur hindurch vernünftig große Storylines. Aber kommt, ist wieder Überleitung. Vernünftig große Storyline, nächstes Match.
Ja, also das war natürlich eine vernünftig große Storyline. Danke für den Ball, den du mir dazu wirfst als alter, wie ich heute gelernt habe, Eintracht Frankfurt-Fan. Ich hingegen als Nicht-Fußballer nehme ihn unbeholfen auf.
Aber versenkst ihn trotzdem, Elfmeter.
Gib mein Bestes, genau. Ja, John Moxley, Will Ospreay, haben wir schon darüber gesprochen. Ging hier einerseits um den Continental-Title, deswegen hier auch Time Limit. Aber auch niemand von den Death Riders hier am Ring erlaubt. Und ja, das war natürlich hier vor allem ein Storytelling-Match, das die Geschichte halt ja quasi nah an der Perfektion erzählt hat. Also von einem Will Ospreay, der hier als ja Racheengel hier sich an Moxley rächen will, der ihm ja seinen Nacken, der eh schon angeschlagen war, zuletzt bei Forbidden Door quasi, also der es quasi notwendig gemacht hat, dass er hier seine Nacken-OP haben musste in der Story. Und letztlich an, ja, wie das so oft ist, wenn man zu sehr rot sieht und sich zu sehr von seinen Emotionen leiten lässt, dann geht das manchmal nicht so gut aus, wie man das gerne hätte.
Ja, und es ist ein Paradebeispiel. Wir sagten in der Preview, dass eigentlich, wenn es um Tippspiel geht, ist es halt klare Nummer. Da sagst du halt, Will Ospreay muss das Ding gewinnen, weil Rache-Typ. Aber da ist noch ein John Moxley. Und wenn wir eines in den letzten 12 Monaten oder länger, anderthalb Jahren gelernt haben, wette niemals gegen John Moxley, egal wie offensichtlich etwas sein könnte. Und hier war das so der Fall, wie du halt richtig sagst. Ich fand den Start unfassbar geil. Weil Will Ospreay, Ringglocke ertönt und dann Will Ospreay direkt Headblade, bumm. Ohne wenn, aber einfach ganz schonungslos direkt ins Gesicht. Moxley, K.O., was ist denn hier los?
Also Moxley ja, war nicht ganz K.O., aber lag mal sehr benommen auf der Matte, schaute mal so ein bisschen ungläubig, was ihm
genau, passiert ist. Genau, dieses Ungläubige.
Und zur Belohnung gab es, als er sich halbwegs aufgerappelt hatte, sofort den nächsten Hidden Blade. Und Will Ospreay, also es gibt hier ein 20-Minuten-Limit, Will Ospreay sagt zu der Kamera so, kein Stress, ich habe hier noch 19 Minuten 30 übrig. Das heißt, sein Ziel war hier nicht, Moxley besiegen, Titel gewinnen. Das war für ihn so, ja, den Titel, den Challenge, der damit ist sozusagen hier gleiche Konditionen, gleiche Umstände schafft, dass hier eben niemand am Ring ist. Und es geht ihm hier aber nicht um einen schnellen Sieg, nicht um einen Titelgewinn, sondern er will hier einen John Moxley systematisch zerstören. Und wir hatten ja auch, es ist ja immer bei Continental Title Matches so, dass hier Renee Paquette ja am Ring ist, also die Ehefrau von John Moxley, und so eine kurze Intro, so ein kurzes Voice-Over-Segment oder ein kurzes Interview auch macht. Und da hattest du ja auch schon, also vor dem Match auch noch einen John Moxley, einen Ospreay, der ihr da so einen Blick zuwirft. Also quasi so, ja, ich weiß, du bist eine Frau und ihr habt ein Kind miteinander, aber ich werde jetzt deinen Ehemann ein bisschen zerstören. Also stell dich schon mal drauf ein. Und das waren so ein paar so kleine psychologische Momente, die das natürlich schon mal von Anfang an sehr stark gemacht haben.
Ja, also mir gefiel auch Will Ospreay unfassbar gut. Du hast auch bei der Crowd gemerkt, diese ersten 5 Sekunden haben schon gereicht, dass halt die Crowd einfach aufsteht, einfach sagt, alles klar, mach mal bitte, wir gucken dir zu, wie du ihn auseinander nimmst, du hast es dir verdient. Und anfangs war er ja auch dominant, muss man einfach sagen. Also er hat wirklich erstmal Moxley die größte Zeit eigentlich dominiert. Doch dann switchte so langsam nach und nach das Blatt und man nimmt natürlich auch die Geschichte halt mit, dass, ey, ich bin kein normaler Wrestler, sondern ich bin John Moxley. Und ich habe kein Gewissen. Und wenn ich weiß, dass dein Nacken kaputt war, dann gehe ich mit allem, was nur geht, genau auf diese Stelle, auf deine Schwachstelle.
Hat ihm aber, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, hat ihm ja im Vorfeld in den Weeklies bei Dynamite ja auch gesagt, also Will, mach's nicht persönlich. Das war nicht persönlich. Also quasi, ja, wir haben natürlich hier deinen Nacken attackiert, aber was hast denn gedacht, wenn du hier mit einem angeschlagenen Nacken zu einem Match kommst? Aber hat ihm gesagt, mach's halt nicht persönlich. Das heißt, in Wahrheit hat ihm, das ist halt wieder so ein bisschen dieser
Moxley-Logik,
dieser Sensei John Moxley, der ihm quasi vorhin schon sagt, was er nicht machen soll, wenn er das Match gewinnen will. Und hat ihm gesagt, mach's nicht persönlich, mach dein Ding. Will Ospreay hat es persönlich gemacht und das ist dann irgendwann nach hinten losgegangen. Also es ging nach draußen, hat ihm auch so mit dem Kopf in die Ringstufen hineingerieben, hat er gesagt, du hast mir 6 Monate meines Lebens gestohlen. Und dann kam hier so der erste Wendepunkt ein bisschen im Match. Da gab es nämlich einen Paradigm Shift draußen hier auf den Boden, also sozusagen hier ein DDT auf den Hallenboden, geht natürlich hier auf den Nacken. Und das war sozusagen der erste Wendepunkt, den hier John Moxley geschafft hat im Match.
Ja, man hat es ja auch nur unterstrichen, dass er auch, also Ospreay verkauft leider Gottes auch immer Verletzungen so gut, dass ich immer denke so, aber nicht, dass wirklich was passiert ist. Man hat es ja auch hier gut verkauft, dass er halt dadurch greift er sich nicht nur an die Schulter, sondern schon mal so, du siehst ja anfangs so, fängt leicht an, dass sein Arm halt so nicht mehr ganz so mitmacht, wie er sollte oder sich anders fällt, zittert. Ringarzt kommt ja auch mal, guckt mal nach und ist mal, hilft dir auch, wenn ein Ringarzt nachschaut, fängt, was ist denn los? Referee sagt zu Moxley, ey, hör mal auf, was machst du denn hier? Und das gehört alles zu diesem Drama. Und wie du es halt schon richtig sagst, Moxley ist halt derjenige, der in seiner Logik einfach sagt, ja, wenn du dich mit mir anlegst, dann musst du damit leben, was ich mit dir mache und egal, was ich mit dir mache. Und Ospreay kam ja immer wieder zurück, hat immer wieder seine Chancen gehabt, war immer, ja.
Und hat ja auch immer wieder Hidden Blades, also auch immer mit dem linken Arm. Das heißt, der linke Arm war dann schon, Schulter und so, war schon ein bisschen angeschlagen, natürlich vom Nacken auch ausgehend. Und er hat immer wieder hier Hidden Blade aus verschiedenen Momenten, bis halt irgendwann so in der Story sein linker Arm halt so selber angeschlagen war, dass er halt nicht mehr richtig gut funktioniert hat. Und dann hat er hier zwar den Tiger Driver zeigen wollen, sogar hier auf die Ringtreppen und konnte sozusagen hier den Grip nicht halten und hat dann ja auch einen Paradigm Shift auf, oder einen Pile Driver eigentlich auf die Ringstufen kassiert, was natürlich auch nochmal in der Geschichtserzählung ordentlich auf den Nacken ging.
Ja, generell, also diese Moves auf den Nacken, die sahen ja auch schon böse aus, muss man ehrlich sagen. Also wenn du halt immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als Wrestling-Fan, wenn du halt von einer Verletzung weißt und du siehst dann zum Beispiel, wie ein Pile-Driver angesetzt wird und denkst so, oh, ist der Kopf zu weit unten oder nicht? Es passiert halt bei Moxley nie was, er passt immer auf, aber trotzdem diesen Funken Sorge, oh, der macht da echt viel kaputt, beziehungsweise sorgt dafür, dass du halt noch mehr emotional investiert bist und du ja halt noch mehr Sorgen machst und noch mehr mitleidest.
Ja, und letztlich also natürlich hier der Ringarzt, Doc Sampson, kommt hier hin, es beginnt ein Count. Ospreay schafft's in den Ring, gibt aber dann einen Curbstomp von John Moxley, dann gibt's hier 2 weitere Paradigm Shifts, also auch nochmal hier für 2 Counts. Und ja, also letztlich verliert hier, oder gewinnt Moxley, verliert Ospreay. Es gibt einen Package Pile Driver und also ein Death Rider und Package Pile Driver. Und ja, Moxley verteidigt hier den Titel, besiegt den Will Ospreay. Und die Geschichte ist natürlich nicht so sehr so ein Moxley besiegten Ospreay, sondern eigentlich Will Ospreay besiegt Will Ospreay, weil er da einfach zu sehr sich von seinen Emotionen hat leiten lassen.
Ja, und also wir hatten ein bisschen prophezeit, laut Glaskugel, dass man das eigentlich so machen könnte, dass Moxley gewinnt, weil das Ganze hier noch nicht vorbei ist. Und das Ganze könnte dann bei Double or Nothing enden in einem Anarchy in the Arena Match. Also dass es in einem Match endet, in dem es gar nicht um den Titel geht, sondern der Titel zweitrangig ist, sondern halt, dass diese persönliche Fehde zwischen den beiden halt beendet werden muss auf eine andere Art und Weise. Und dadurch, dass man halt bei Dynamite ja auch diese Fraktion quasi mal kurz gesehen hat, war das unser Call, also von Olaf und mir, dass wir halt sagen, ey, würde Sinn machen, Anarchy in the Arena kannst du eigentlich gut bei Double or Nothing machen.
Ich sehe das Match eher bei Forbidden Door, weil du da diese New Japan-Beteiligung hast.
Oder Forbidden Door.
Das kannst du auf jeden Fall machen, weil, also wenn es wie die letzten Jahre ist, dann müsst ihr jetzt auch bald mal hier der Own Hard Cup starten. Und ich meine, da war doch das Finale sonst immer bei Double or Nothing. Ich meine, das wäre schon in 5 Wochen. Weil wenn du hier einen Ospreay sozusagen hier für einen Title Shot in Wembley aufbauen willst, dann dürfte er jetzt eigentlich nicht mehr verlieren. Und dann hättest du natürlich im Nachgang, weil einen Moxley kannst du natürlich immer in den Main Event werfen, dann hättest hier sozusagen den einen Typen, den hier ein Will Ospreay nie besiegen oder nicht besiegen konnte, glaube ich zumindest. Und dann hättest du hier sozusagen schon deinen ersten Challenge auch eingebaut, nämlich der Typ, der einen Will Ospreay so in Rage versetzen kann, dass er hier leichtsinnig vielleicht den World Title, den er vielleicht in Wembley ja gewinnt, wenn das jetzt alles so kommt, wie wir uns das denken oder ich mir das denke, schon wieder verlieren könnte.
Ey, ganz ehrlich, Forbidden Door würde ich auch nehmen. Macht sogar mehr Sinn, so wie du es sagst. Aber gefühlt ist das Ding halt hier noch nicht vorbei erzählt. Du musst halt noch diesen letzten Nagel reinhauen, damit die Story vorbei ist. Von meinem Gefühl her. Und ja, nimm Forbidden Door, mach das auf irgendeine Art und Weise und dann lass Ospreay innerhalb des Cups durchstarten, sich den Spot holen. Können wir alle mitleben, oder? Also, würde ich dem. Das Match, apropos, ist ja eine Review, ist ja keine Preview, war gut. Das hat Bock gemacht, das war spannend, war mal eines der Boxing-Matches, die mir Spaß gemacht haben. Auch wenn ich das Finish immer, ich ärgere mich immer, wenn Moxley gewinnt. Ich weiß nicht warum, weil das so oft passiert. Aber das war gut. Das war richtig gut und ich habe Bock zu wissen, wie es weitergeht.
Ja, also wie es weitergeht, wir haben es ja kurz erwähnt. Wir hatten als nächstes hier das Interview mit Darby Allin, wo er auch angekündigt hat, dass er wird hier seinen Shot in der Heimatstadt oder in der quasi Heimatstadt in Everett einlösen. Und ja, haben wir vorhin schon darüber gesprochen. Also das werden wir am Mittwoch sehen bei Spring Breakthrough, da wo er seine Karriere auch begonnen hat. Und ja, weiter ging es mit einer kleinen Sitcom-Einlage. Kann man nämlich auch mal zwischendurch machen.
Die besten Wrestling-Entrance aller Zeiten. Ich möchte das ab jetzt jede Woche sehen. Wie großartig ist das, einfach so eine Sitcom-Stage oder Bühne quasi aufzubauen und dann erstmal zwei Minuten quasi eine Sitcom zu sehen, wo er oben drüber auf dem Bildschirm auch noch steht, wann man applaudieren und wann man lachen soll. Ich fand das großartig. Ich möchte das wirklich öfters sehen und innerhalb des Segmentes war die Frage, ey, wer ist Nummer 3? Dann hört man die Tür klopfen, die Tür geht auf, Kyle O'Reilly kommt rein, Applaus leuchtet, alle applaudieren, alle sind happy. Cooler Moment, aber bitte mach das weiter, weil dann hast du ein Gimmick, was es so, glaube ich, noch nie gab, wo du mich aber an den Klöten kriegst.
Ja, also das war eine schöne Geschichte. Weiß ich auch nicht, ob das geht, weil es ging hier natürlich um die World Trios Titles, also Conglomeration, das waren hier Orange Cassidy, Roderick Strong, die ja hier im Setup waren und dann Kyle O'Reilly, der hier durch die Tür gekommen ist, durch dieses Stage Door. Und es ging natürlich hier gegen die Dogs, also gegen Clark Connors, David Finlay und Gabe Kidd, die sich ja sozusagen hier bei Collision erst die Titel geholt haben, haben wir vorhin schon erwähnt. Und die haben aber hier gleich mal dieses Set zerstört, beziehungsweise haben sich hier sehr unflätig auf der Couch benommen. Also ich weiß nicht, ob sich da noch jemand draufsetzen möchte von den Conglomeration-Leuten. Ja, was leider wesentlich weniger lustig war, war die Verletzung von Gabe Kidd, die es in diesem Match gab. Der hat sich nämlich relativ früh im Match an der Schulter verletzt und zwar die Schulter offenbar hier wirklich ausgekugelt. Und wird jetzt wohl auch mal auf unbestimmte Zeit ausfallen. Also Tony Khan hat dann im Media Scrum gesagt, er wird jetzt hier auf jeden Fall mal ordentlich untersucht, aber er geht schon davon aus, dass das hier ja eine gröbere Geschichte ist.
Und meinst du, es war geplant, dass sie verlieren? Oder meinst du, das wurde während des Matches gecallt?
Nein, habe ich zwar noch nicht ganz fertig gehört, aber im Observer Radio vom Sonntag hat zumindest Dave Meltzer gesagt, dass das schon das geplante Finish, also es war auch tatsächlich hier, das kann man glaube ich vorwegnehmen, also Conglomeration hat sich hier die Titel geholt, Ankle Lock gegen Clark Connors von Kyle O'Reilly und das war wohl auch genauso das geplante Finish, also das hätte so oder so, wäre es so gekommen.
Und es fehlte nur die Person, die Orange Cassidy, die mit den Orange Punch hätte treffen sollen. Es sah voll komisch aus.
Ja.
es war, man muss auch sagen, du hast es im Match gemerkt. Du hast halt gemerkt, irgendwann so, oh, Gabe Kidd ist raus. Was machen wir denn? Man hat es anscheinend so gelöst, dass man sagte, ey, Kyle O'Reilly hält sich auch erstmal raus. Aber es fühlte sich halt teilweise sehr improvisiert an. Und da können die aber die Wrestler nichts für. Dafür, dass es halt so doof gelaufen ist, war es gutes Match und, ne, was heißt gut? War so okay bis gutes Match. War so ein Dynamite-Match halt für mich, wo ich eigentlich meckern würde bei einem Pay-Per-View. Aber nach Moxley und Ospreay haben wir nämlich auch schon auf der Couch gesagt, ey, wir brauchen jetzt mal kurz einen Moment zum Durchatmen. Dafür war das genau richtig. Allerdings, ich bin alt, ich möchte meckern. Und hier will ich mal richtig meckern. Ich bin ja eh kein Fan davon, dass es bei AEW 48.279 Titel gibt. Diesen Trios-Belt kann man auch bitte einfach abschaffen. Wenn man mit dem jetzt auch noch heiße Kartoffel spielt, da hat er eh schon keinen Standing. Und wenn du jetzt einfach sagst, ja, dann wechseln die hier zu den Docs, die auch kein Standing haben, wo du denkst, okay, vielleicht versucht man die jetzt ein bisschen aufzubauen, weil bislang Connection zur Cloud gibt es nicht, ist nicht existent. Und man gibt den dann direkt wieder weiter. Das ist nicht gut. Das tut ein Titel nicht gut. Es ist für Kyle O'Reilly sicher ein cooler Moment. Und Orange Cassidy mag ich eh, Roderick Strong auch cooler Typ. Aber lass doch einfach, wäre dieses Match schlechter gewesen ohne Titel? Nein. Und diese Titel brauchen wir einfach nicht. Das ist einfach zu viel. Und heiße Kartoffeltitel brauche ich erst recht nicht. Also lass das mit dem Titel sein, gib mir so ein Match einfach so, bin ich zufrieden.
Ja, also gerade der Trios-Title ist ja wirklich, also das Problem ist, wir haben ja kaum noch Trios. Und das Lustige war, bevor es den Trios-Title gab, hatten wir unglaublich viele Trios und unglaublich viele Stables, wo wir gesagt haben, ah ja, Trios-Title, das könnte gut werden.
Und wenn habe ich nie gesagt.
Ich habe es gesagt. Und also ich weiß nicht, ob ich es jetzt alle zusammenkriege, aber ich weiß, es waren hier, also die Dogs haben sich hier erst gewonnen von Chatspeed und Mystico, die sie wiederum von der Don Callis Family gewonnen haben, die sie kurz davor von Chatspeed und dem Hangman
gewonnen
haben. Und ich kann dir jetzt auswendig gar nicht mehr im Detail sagen, von wem die damals die Titel gewonnen haben. Ich glaube, es war auch die Death Riders waren es, glaube ich, die sie relativ lange gehalten haben, aber auch nicht wirklich verteidigt. Also ich bin grundsätzlich schon bei dir, dass ich sage, also diese Trios-Titles, die bräuchten halt auch irgendwie, die haben halt kein Standing. Also den kriege ich halt oder den hole ich mir halt irgendwie als zusammengewürfelte Truppe. Aber es ist nicht so wie bei den Tag-Teams. Also das ist halt das Ding, dass ich sage, warum gibt es denn keine etablierten Trios, die sagen, wir wollen gemeinsam hier diese Trios-Titles haben. Und In Mexiko habe ich ja diese Six-Man-Geschichten. Das heißt, ich kann ja auch über diese CMLL-Partnerschaft durchaus mal, dann hole ich ein paar, oder anders, ich hole mir ein paar Mexikaner rein, gebe einem Tree oder von die Trios-Titles und ja, werf halt einfach Lucha-Banger raus, wenn ich sonst schon nichts mit diesem Titel tue. Also dann wäre das zumindest ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich sage, hey, cool, Trios-Title-Match, da bekomme ich immer ein Party-Match.
Nein, schmeiß den Titel weg. Weil aus einem einfachen Grund, ich kann es dir auch erklären, warum. Also jetzt nicht nur, weil der irrelevant ist, sondern Titel haben ja Bedeutung, wieso? Weil die Titel sind? Nein, sondern weil sie etwas Seltenes sind. Ein bisschen wie Gold oder wie Diamanten. Wenn du 4000 Diamanten da hast, jeder im Haushalt, sind die Dinge auch nichts wert. Und beim Titel ist es halt einfach genauso. Du hast hier auf der Karte, wenn ich mir das anschaue, du hast halt National Championship, du hast die Women's Tag Teamship. So, dann hast du halt hier einen Spot für World Championship, dann World Tag Team Championship ist dabei, TNT Championship, Women's World Championship, Continental Championship, World Trios Championship, AEW World Championship. Wenn du hast ja im Roster so und so viele Leute und so viele, die in Frage kommen. Wenn einfach die Quote so ist, dass gefühlt jeder vierte, fünfte mit irgendeinem Belt rauskommt, beim Entrance ist das halt nicht gut. Also ich bleib dabei, der Trios-Belt braucht kein Mensch, schafft den ab, ich bin dann zufrieden, weil für die Wester ist es dann was Besonderes, wenn die einen Titel gewinnen. Und ein Titel sollte halt immer dazu da sein zum Pushen, dass man halt ein Standing wächst und das klappt halt hier nicht. Aber trotzdem was. Gutes Match. Ja, für das, was es sein sollte, war es ein perfektes Match. Weil einfach, wir konnten alle durchatmen, wir wussten, da kommt noch ein richtig großer Main-Event vom Aufbau her. Und wir kommen jetzt auch zu diesem Main-Event wahrscheinlich, oder?
Wir kommen jetzt zu diesem Main Event, weil sonst haben wir nichts mehr. Also es war das letzte Match des Abends. Es war ein sehr langes Match, ging hier knapp in 39 Minuten. Und ja, es war natürlich hier MJF als Champion gegen Kenny Omega, also sozusagen hier der Devil of Pro Wrestling gegen den God of Pro Wrestling. Und ja, Kenny Omega hier vor heimischem Publikum natürlich die Diverticulitis-Geschichte entsprechend erzählt, die Geschichte mit dem Diamond Ring ein bisschen erzählt und auf jeden Fall ein ganz, ganz großes und auch dramatisches Match hier gewesen.
Boah, ich pick mir mal erstmal die Rosinen raus. Die Rosinen sind auf jeden Fall die Entrances. Ich finde die Thematik, hab ja schon mal bei Undertaker HBK gesehen, mit Himmel und Hölle mäßig und hier halt Devil und Gott. Ich fand übrigens die Video-Packages fantastisch. Die Entrances haben mir richtig gut gefallen, weil halt auch wieder dieses Thematische durchgezogen wurde, auch in den Farben der Gears. Also man hat es wirklich von vorne bis hinten gemacht. Fand ich toll. War halt optisch was richtig Gutes. Ich war sehr gespannt auf dieses Match. Die Crowd hatte richtig Bock. Und ich werde ein anderes Urteil haben als du. Das sage ich einfach mal, meine Prediction. Kurz und knapp zusammengefasst, für mich war es halt ein gutes Match. aber ich fand, Kenny sah oft nicht gut aus. Ich weiß nicht warum, ist ein bisschen unsauber aus. Auch Sarah ist es aufgefallen. Sarah hat mich irgendwann gefragt, ob der verletzt sei oder so, weil er halt ganz oft mal ein Timing nicht richtig hatte. Oder MJF musste sehr oft beim Timing kurz auf Kenny warten. Kenny ist auch ein paar Mal abrutschen passiert. Nochmal, das ist alles menschlich, aber es war halt einfach so, in der Summe war es ein bisschen auffallend. Und das Match ging mir halt auch zu lang und hatte dadurch halt auch ein bisschen lange Phasen. Was ich schade fand, weil die Moves an sich und das Dramatische war brutal gut. Aber das ist so ein Match für mich, wo ich einfach sage, ey, war das schlecht? Nein, auf keinen Fall. War es okay? Nein, auch nicht. Es war gut. Aber es war für mich nicht mehr als gut. Ich weiß nicht, wie sah es bei dir aus?
Also ich fand es schon gut, aber ich fand es auch nicht exzellent sehr gut. Also es war ich fand schon, dass es ein gutes Match war. Auch ein würdiger Pay-Per-View-Main-Event, aber es war natürlich, oder was heißt natürlich, es war vielleicht nicht das, was ein Kenny Omega MJF-Match noch vor ein paar Jahren war. Also die haben ja hier, ich weiß gar nicht mehr wann, 23 war es, also vor 2,5 Jahren ungefähr hatten die ja ein Match gegeneinander und da hätten die, wenn die sozusagen, das, ich glaube, das war ein Match damals bei Collision, wenn die das hier als Pay-Per-View-Main-Event vor 3 Jahren gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, als hier war. Aber es war für mich trotzdem ein sehr, sehr gutes Match. Also vor allem ein sehr, sehr gutes, sehr dramatisches Match.
Ja, also ich glaube, vielleicht hätte ich es auch anders wahrgenommen, wenn halt ein bisschen weniger Timing-Probleme oder halt 10 Minuten weniger. Also ich finde 39 Minuten sind schon sehr viel für ein Match, was halt nicht Richtung Iron Man geht. Aber kommen wir zum Drama. Es fing nämlich eigentlich schon cool los. Nix Deutsch heute. Fing eigentlich schon gut an, dahingehend, dass der Referee einfach sagt, MJF, ich bin nicht dumm, Kenny ist auch nicht dumm. Gib mal erstmal dein Ringchen her. Ich aus der Hose raus damit, weil diesen Ring wirst du nicht benutzen. Spoiler-Alarm doch. Aber die Aktion an sich fand ich schon richtig gut, weil die hat mir als Zuschauer diesen Funken Zweifel dann doch gesät. Ich war hundertprozentig überzeugt, MJF muss das Ding gewinnen, es ist auch ein kluger Weg, aber dieser Funken von ihm so, vielleicht erzählen die ja durch diesen Ring dann doch das, oh nein, die werden doch nicht, den haben sie gesehen, das war halt gut, das war gut für dieses Match, dass sie diese Aktion vorher gemacht haben.
Ja, also ich meine, jetzt gab es natürlich so ein bisschen im Internet auch die Stimmen, ja, dann hätte ihm Kenny Omega doch da den Ring bei Dynamite nicht zurückgegeben und wieder hingeworfen. Jetzt haben wir aber an einer anderen Stelle schon gehört, also das ist so wie ein Super Bowl-Ring. Das heißt, es gibt nicht so den einen Ring, sondern du kriegst irgendwie jedes Jahr einen neuen Ring. Und ich weiß gar nicht, wie oft MJF das Ding gewonnen hat. Ich glaube 5 oder 6 Mal. Also seit jetzt heuer war es Bandido, aber sonst seit 2019, also 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 oder 6 oder 7 Mal muss er den gewonnen haben. Das heißt, in der Storyline hat der ja auch 6 oder 7 solche Ringe daheim liegen. Und wenn er da einen irgendwie abgewasst hat, in Wahrheit irgendwann werde ich mal warten auf diese Story, wo er irgendwie so einen Ring aus dem anderen irgendwie aus dem Stiefel, aus der Hose, sonst irgendwo rausholt. Und dann musst du irgendwie immer, wie so in den Actionfilmen, wenn du sagst, oh, der hat jetzt schon irgendwie, ich habe 6 Schüsse gehört, das Magazin ist leer. Da musst du irgendwie mitzählen, wie viele.
Er muss auch so ein Geräusch machen.
Irgendwie abgenommen.
Jedes Mal, wenn du einen Ring drauf machst, so tsch, dann hörst du bumm. Ja,
also das war für mich jetzt in der Story nicht so der große Dealbreaker, aber es war schon eine kluge Geschichte, dass die gesagt haben, ja, wir wissen schon, was du für einer bist, gib mal hier dein Ding.
Ja, und ich finde, generell hat man die Geschichte sehr klug erzählt, weil mir hat sie zumindest sehr gefallen, dass du Kenny Omega anfangs als den Wrestler dargestellt hat, der halt MJF quasi aufzeigt, ey, ich bin vorbereitet, denk ja nicht, dass du jetzt leichte Spiele hast und MJF aber, wie soll man sagen, er wurde, je länger das Match ging, als immer cleverer dargestellt. Und Kenny Omega eher derjenige, der halt von dieser Vorbereitung erst hin switchen musste zu, ich muss durchbeißen, ich muss halt gegenhalten, ich muss mehr kämpfen als er. Und so gesehen für mich als Zuschauer ein bisschen erzählt wurde, bin ich wirklich bei 100% oder nicht? Und MJF war wirklich dieser nicht feige und auch nicht durchweg unfaire, sondern einfach der unfassbar kluge Champion.
Ja, also hat auf jeden Fall hier bewiesen, dass ein Kenny Omega wohl doch nicht so gut kennt und so gut durchschaut hat, wie er das geglaubt hat. Beziehungsweise, dass der Teufel halt doch noch irgendwo immer ein Ass im Ärmel hat.
Ja, also wollen wir durch, also es sind 39 Minuten, das ist verdammt viel Zeit. Wir können auf jeden Fall sagen, es fing halt actionreich an, war dann ein bisschen gemächlich, dann wurde es halt dramatisch und dramatischer und die Aktion hatte immer mehr Impact, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt Move by Move durchgehen müssen bei 39 Minuten, sondern wollen wir irgendwie zur Finish-Phase springen oder besondere Momente, die du aufgeschrieben hast oder wie wollen wir es machen?
Nein, also ich möchte jetzt auch nicht 39 Minuten lang Spots durchgehen, also wir hatten hier natürlich ein paar große Momente. Also wir hatten einen MJF, der aus einem One-Winged Angel tatsächlich ausgekickt hat. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal irgendjemand, also zumindest in Japan war das immer der Killer-Move. Ich weiß gar nicht, ob es bei AEW mal jemand ausgekickt hat. Dann soll es hier so einen Avalanche One-Winged Angel durch einen Tisch nach draußen geben. Stattdessen gab es dann von MJF einen Tombstone gegen Kenny Omega.
Der sah böse aus.
Der sehr böse aussah. Und ja, wir hatten da ein paar so Callback-Momenten, also MJF hier mit dem Panama Sunrise zum Beispiel, den Omega aber hier nicht verkauft hat mit einem Running Knee Cutter. Dann gab es hier natürlich regelmäßig die Attacken gegen den Bauch und gegen das Abdomen sozusagen hier von Kenny Omega. Dann gab es hier gegen Ende hin den Spot, wo ich hier den Referee in einen V-Trigger hineingezogen hat, MJF, und dann einen Low-Blow gezeigt hat gegen Omega. Und als eben dann Ramsberg am Boden lag, war halt auch der Moment, als hier MJF sich den Dynamite Diamond Ring aus der Hosentasche wieder vom Referee geholt hat. MJF, ja, duckt sich unter einem Ring-Punch durch. Es gibt einen V-Trigger, es gibt einen One-Winged Angel, das war halt der Spot, als schon ein zweiter Referee reinkam. Also es war natürlich jetzt ein bisschen länger, aber es gab einen Kick-Out und will hier dann eben den One-Winged Angel durch den Tisch zeigen und bekommt hier eben dann einen Schlag mit dem Ring in den Bauch, einen Jumping Tombstone durch den Tisch und den Heatseeker. Und das war sozusagen hier auch das Finish. Also jetzt nicht hundertprozentig clean, aber zumindest die letzten Aktionen waren soweit sauber und also es war jetzt nicht irgendwie der Ringschlag hat nicht unmittelbar zum Finish geführt, aber hat sozusagen zur Sequenz geführt, die das Ganze dann beendet hat. Ja, und MJF damit auf jeden Fall ein dominanter Champion an der Stelle. Also ich glaube, es war jetzt die 7. Titelverteidigung, glaube ich, habe ich mir rausgeschrieben. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz nach. Aber ich glaube, ja, die 8. Nein, die 7. Also er hat Bandido besiegt. Ja, Alec Price hier bei einer Indie-Show. Brody King, Silla Fatu, Kevin Knight. Das Texas Deathmatch gegen Adam Page hat er gewonnen. Und jetzt hier Kenny Omega. Also hier in 4 Monaten die 7. Titelverteidigung innerhalb und außerhalb von AEW, also sozusagen hier positioniert sich hier auch als World Champion oder so ein bisschen auch, ja, wieder frühere NBA Champion, der hier auch ein bisschen oder sehr viel auch da außerhalb der eigenen Heimat unterwegs ist. Also man erzählt hier von MJF schon eine dominante Geschichte und jetzt hat er hier auch zumindest mit Omega und mit Adam Page auch zwei Leute ausgeschalten, die da durchaus Ansprüche gestellt haben. Jetzt wollen wir mal sehen, wie sie mit Darby Allin am Mittwoch geht. Aber kann man auch vorstellen, wenn es hier wirklich auf ein Will Ospreay-Match hinausläuft, dass vielleicht MJF hier den Titel bis zum Sommer behalten wird.
Ich finde es nicht verkehrt. Man macht momentan bei MJF vieles richtig, finde ich. Er ist halt ein bisschen auch der Star. Und der Star durfte jetzt auch quasi die Stars platt machen. Adam Page darf nie wieder um den Titel kämpfen. Bei Kenny Omega fühlt es sich an, wird wahrscheinlich nicht so an, aber fühlt es sich so an, von wegen, das ist deine letzte Chance auf den Titel, es wird ja auch so verkauft. Ich will es nochmal allen beweisen. MJF sagt nein. Die Promo im Anschluss war auch schön aggressiv. Ich fand übrigens das Abschlussbild sehr schön, wo er auf seinem Thron saß und dann nochmal die Devils Krone aufgesetzt hat. Darauf achtet er und diese Bilder sind halt super. Und ja, also ich gehe jetzt auch davon aus, dass man ihn, wahrscheinlich liege ich falsch, Alter schlecht, dass man ihn bis zum Sommer als Champion lässt. Genug Kontrahenten, die in Frage kommen, hat man. Nicht nur Darby Allin. Deswegen alles richtig gemacht. Und mal schauen, was mit MJF ist. Aber auch mal schauen, was mit Kenny Omega ist. Da kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es jetzt erstmal eine kurze Pause gibt, ehe er halt vielleicht bei Forbidden Door oder sonst was oder Double or Nothing nochmal sagt, nee, hier, jetzt gibt's eine andere Storyline in Richtung All-In. Aber verkehrt finde ich jetzt nicht, wenn du halt einen Kenny Omega hast, der zweifelt. Und es war ein würdiger Main Event, definitiv. Also deswegen nicht falsch verstehen, nur weil ich den nächsten nicht bombastisch gut fand, heißt es nicht, dass er schlecht war. Und ich würde sagen, wenn es für dich okay ist, würde ich jetzt zum Fazit springen.
Ja, können wir machen. Also ich schaue jetzt gerade nochmal hier kurz durch die Media Scrum Notes durch, ob da noch irgendwas Erzählenswertes dabei war. Also wie gesagt, Gabe Kidd haben wir angesprochen, der wird hier entsprechend jetzt noch untersucht, aber sieht auf jeden Fall nach einer ausgekugelten Schulter aus. Kyle Fletcher mit einer Meniskusverletzung, also auch der wird länger ausfallen. Dann hat er noch über den Social-Media-Vorfall mit Ricochet gesprochen, den es da vor ein paar Wochen gab, also wo der einen weiblichen Fan mit Multiple Sklerose quasi beschimpft hat, gesagt hat, ja, das hast du hast das verdient. Da hat er gesagt, also da hat er schon ein ernstes Gespräch auch mit Ricochet geführt und es gibt wohl auch eine Social-Media-Policy bei AEW, die dadurch entsprechend verletzt war und hat dann auch ein bisschen über die Mark Hitchcock Show, also über die Show, wo hier das erwähnte Six-Man jetzt stattfinden wird, statt Ricochet gegen Leon Slater. Da hat Kevin Knight, der auch dabei war, hat da so ein bisschen spaßvoll gesagt, also er hat von der Ankündigung auch sozusagen online erfahren, hat sich Tony Khan auch dafür entschuldigt und hat aber auch angekündigt, wir werden hier, das ist auch noch ein Match, was wir Mittwoch sehen werden bei Dynamite, Claudio, wird hier den ersten Shot bekommen auf den TNT-Title von Kevin Knight. Dann ging es noch ein bisschen über, es ist wahrscheinlich auch kein Zufall gewesen, dass er da länger drüber gesprochen hat, über die Kooperationen. Also mit Maple Leaf Pro wurde da angesprochen, die kanadische Indie-Liga von Scott D'Amore, mit der man jetzt zuletzt auch eine Joint-Show gemacht hat. Ich glaube, vor zwei Wochen am Wochenende ist auch gefragt worden nach Tokyo Joshi Pro, also nach einer Frauen-Promotion in Japan, CMLL, New Japan entsprechend. Und da hat er natürlich schon gesagt, dass es ist auch für AEW sehr wichtig, diese internationalen Kooperationen zu haben. Also so ein bisschen, ja, indirekt auch gesagt, dass es allen besser geht, wenn man zusammenarbeitet und nicht sich da voneinander ein bisschen auch entsprechend isoliert. Hat auch gesagt, die Pay-Per-View-Buys auf HBO Max waren sehr gut, könnte das meistgekaufte Dynasty-Event sein. Bisher ist auch erst die dritte Show, aber das Momentum ist natürlich entsprechend da. Und ja, vielleicht ganz kurz noch, bevor wir zum Fazit kommen, kurze Vorschau eben auf Dynamite. Wird diesmal Mittwoch und Donnerstag stattfinden, Spring Breakthrough, also man will sich hier auch wohl nicht in die Konkurrenz am WrestleMania-Wochenende begeben. MJF gegen Double Allen werden wir sehen, Kevin Knight gegen Claudio werden wir sehen und Willow Nightingale gegen Camille haben wir angesprochen, alle drei entsprechende Titelmatches. Und ja, Okada Takeshita bekommen wir auf jeden Fall bei Double or Nothing. Und ich glaube, dann habe ich den News-Block auch beendet und können wir zum Fazit kommen.
Ja, du fängst an.
Ich fange an.
Spiegelverkehr. Ja, du darfst anfangen. 1-8 Bananen, dein Fazit.
Ja, also ich fand es war eine sehr gute PPV. Er war nicht auf dem Niveau von Revolution, also weder von der wirklich durchgängigen Matchqualität. Es waren ein paar sehr, sehr gute Matches dabei, aber jetzt nicht so, weil bei Revolution waren wir, glaube ich, ein bisschen von den Socken, dass da wirklich ein exzellentes Match nach dem anderen war. Und es hat sich auch von den Ergebnissen, also für mich einerseits die durchgängige Matchqualität ein bisschen drunter und ich sag mal auch vom Nachrichtenwert natürlich ein bisschen weniger, weil wir hatten jetzt keine großen Überraschungen, wir hatten jetzt bis auf Camille auch keine großen Comebacks. Wir hatten eigentlich auch bis auf den TNT-Titel und die Trios-Titles keine Titelwechsel. Wo gebe ich das bananenmäßig hin? Ich würde sagen, zuletzt habe ich ja die Skala ausgereizt, das werden wir hier nicht tun. Ich würde mal sagen, ich bin am Überlegen, ich pendle irgendwo zwischen 5,5 und 6 und normalerweise versuche ich da diesen halben Punkt irgendwo unterzubringen, weil entweder ziehe ich ihn ab oder ich gebe ihn dazu. Es ist schwierig. Also ich finde jetzt weder was, wo ich sagen würde, da hat man sich den halben Punkt extra verdient, noch da würde ich ihn jetzt abziehen. Ich würde aufgrund allerdings von der Matchqualität, also gerade von Osprey Mox, von Darby und Andrade und vom Main Event und auch von Okada, Takeshita und die Young Bucks, würde ich einfach den halben Punkt als Matchqualitätsbonus doch vergeben und pendle mich bei der 6 ein.
Wir sind nicht weit voneinander weg, muss ich ehrlich sagen. Ich fand, der Pepio fing brutal gut an, weil die ersten 4 Matches waren für mich alles Banger. Also das Young Bucks Match war ein Banger, Ricochet, Jericho war richtig gut für mich. Also ja, war für mich persönlich ein Banger, hat Spaß gemacht. Darby Allin Andrade war für mich Match of the Night, rein persönlich. Das möchte ich gerne nochmal sehen und ich möchte gerne Darby Allin genau in die Art sehen. FTA gegen Cope und Cage hat richtig Bock gemacht und ich hoffe auf das Nachfolgende, dass es so kommt, wie ich es mir hoffe. Cassini-Gauntlet-Match fand ich okay, aber da haben wir schon viel, viel bessere gesehen und da müssen wir mal gucken, was passiert, aber es war unterhaltsam. Das nochmal ganz rein subjektiv, es kann auch sein, dass es da ganz viele gibt oder alle sagen, das war das beste Match oder das war richtig fantastisch, aber Tekla und Jamie Hayter war einfach für mich ein emotionaler Downer, es hat mich gelangweilt, fand ich nicht toll. Moxley, Ospreay, dann ging das Gegenteil, war richtig stark. Das Trios-Match war das, was es sein sollte. Und der Main-Event war einfach für mich 10, 15 Minuten zu lang und ein bisschen, war gut, aber auch nicht mehr. So, aber ist es so stark wie Revolution? Nein, muss es das? Nein, weil Revolution war für mich einer der besten Pay-Per-Views aller Zeiten. Deswegen, man muss auch realistisch sehen, das einordnen. Ich fand, das war ein guter Pay-Per-View. Das war ein wirklich starker Pay-Per-View. Man kriegt für die Kohle richtig viel Wrestling, sehr viel gutes Wrestling. Und ich mache es kurz und knapp. 6 Bananen, das ist eine gute Wertung, das hat Spaß gemacht. Passt.
Ja, vor allem fürs, man bekommt das fürs Geld. Mir hat einer unserer Hörer auf Discord kurz geschrieben und hat mich auf ein Sign aufmerksam gemacht. Das habe ich zwar irgendwie gesehen, aber hätte es wahrscheinlich nicht
thematisiert. Das hat Sarah auch gesehen.
War aber sehr lustig, also von wegen, also wir haben jetzt natürlich sehr stark in letzter Zeit gehört, das soll jetzt auch nicht das große WWE-Bashing sein, aber natürlich die WWE, das wissen wir seit der TKO-Übernahme im Prinzip, dass die natürlich mal schauen, wie sehr kann man den Wrestling-Fan denn melken. Und jetzt bei der WrestleMania ist man aus unterschiedlichsten Gründen, zweimal im gleichen Markt, USA, international, gerade bei Touristen nicht so gern gesehen, verkauft man halt nicht so viele Dinge und baut jetzt auch schon in den Storylines sozusagen Geschichten ein, wir machen hier die Tickets günstiger. Und dann saß hier hinterm Commentary-Table jemand mit dem Schild, sozusagen hier direkt hinter den Announcern, also einen relativ guten Platz, wo drauf gestanden ist, also dieses Ticket hier war günstiger als so hier die obersten Ränge bei einer WrestleMania. Möchte ich jetzt gar nicht so sehr thematisieren, aber ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, egal ob du jetzt hier in der Halle bist oder ob du ein Pay-Per-View kaufst oder ob du hier sozusagen auf MyAEW hier das Jahresabo auch dir gönnst zu einem relativ guten, fairen Preis, du kriegst auf jeden Fall für dein Geld sehr, sehr gutes Wrestling und kriegst hier eine ordentliche Portion. Also ich glaube, da hat niemand, der den Pay-Per-View gekauft hat oder der auch in der Halle war, ist wahrscheinlich niemand heimgegangen und hat gesagt, war nicht so gut angelegt, die Kohle. Und ich glaube, ja, Pay-Per-View kann AEW, läuft auch ansonsten gerade gut. Also die Einschaltquoten sind gut, die Zuschauerzahlen werden besser. Also ich glaube, man hat da durchaus wieder ein gewisses Momentum, dass man ja weiter nutzen kann. Ich glaube auch mit MJF als Champion und diesem ganzen Konglomerat an möglichen Challengern hat man eine Formel gefunden, die gerade sehr gut funktioniert.
Also das hatten wir auch schon in der Preview thematisiert, dass es halt sich anfühlt wie so ein kleines Momentum, was man aufbaut. Man muss halt diese Pflanze aber jetzt auch bitte gießen, damit sie wächst und gedeiht. Der Pay-Per-View jetzt, waren die 2 Pay-Per-Views in Folge, die gut waren, beziehungsweise der eine war halt fantastisch, der hier war gut bis sehr gut und den Weg soll man weitergehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil es gab viele Matchausgänge, die eher Neugier hinterlassen. Was passiert jetzt? Was hat man vor? Das sehen wir alles bei Dynamite auf MyAEW. Was überraschend, ich muss nochmal sagen, das ist echt ein gutes Angebot von der Kohle her. Kann man nicht meckern. Und die Bildqualität, also technisch war das wirklich gut. Da war ich mal positiv überrascht, weil die meisten Apps, die ich halt immer neu installiere und teste, die sind halt alle Murks. Aber das war halt flott. Das war nicht am Ruckeln. Gerne wieder.
Ja, und jetzt wollte ich gerade sagen, was steht uns denn bevor und habe gerade mal den Blick drauf geworfen, weil ich hatte es jetzt geistig irgendwie eine Woche später verortet. Also Double or Nothing wird möglicherweise so sein, dass ich dann nicht vor Ort bin, weil, oder dass er vor allem nicht live gucken kann, weil erstens mal, das wäre jetzt weniger tragisch, findet die Show an meinem Geburtstag statt. Aber ich bin da auch tatsächlich auf Hochzeitsreise an diesem Wochenende und ich glaube, irgendwo hört sich dann der Spaß auf, also auf der Hochzeitsreise einen Live-Pay-Per-View gucken und dann noch irgendwo ein Review aufnehmen.
Prioritäten setzen.
Wird es wahrscheinlich nicht spielen.
Bei mir. Einfach Prioritäten setzen.
Das heißt, ich werde dann meine Meinung zum Pay-Per-View wahrscheinlich ein bisschen zeitverzögert bekannt geben. Gucken wir mal, also schauen wir mal, wann wir das, ist das ein Sonntag eigentlich oder ein Samstag? Ich weiß jetzt gar nicht. Schauen wir mal nach. Ist immer gut, solche Planungen on air zu machen. Ist ein Sonntag, ja, also ich glaube, ich bin auch bis Dienstag weg. Das heißt, ich sehe das mal kommen, dass da möglicherweise in einer anderen Kombination AEW Pay-Per-View-Review stattfinden wird demnächst.
Ja, ich denke mal mit Ulf, gucken wir mal. So. Ja. Aber jetzt machen wir einen Deckel drauf.
Hätten wir das auch besprochen. Und du musst ja, ohnehin los. Also
ich muss ins Kino.
Gut erwischt.
Ja, nee, hat Bock gemacht. Und wir haben diesmal keine Parole. Das ist auch okay, weil schreibt einfach bitte in die Kommentare bei YouTube draufgehen und in die Kommentare einfach schreiben, wie ihr den Pay-Per-View fandet und was ihr euch erwartet jetzt die nächste Zeit. Und dann gucken wir einfach mal.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euren Support. Viel Spaß. Großen WrestleMania-Wochenende mit WrestleMania und gefühlten 100.000 Indie-Shows rundherum. Ja, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten oder übernächsten Mal.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.